Sag mal, Mike, was bist du denn da Leckeres am Essen? Was gibt's denn da gerade in deinem kleinen Müsli?
Da ist so ein bisschen Früchte und so ein bisschen Nuss. Vor allen Dingen, ich mische ja immer so, weißt du, so ein Basismüsli, damit so Crunchy-Krams noch dazu, weil es muss immer so ein bisschen crunchy sein, mein Müsli.
Du musst immer, brauchst immer ein bisschen was Crunchiges in deinem Müsli, ja.
Ja, und dann die Not-Milk von
Alpro.
Genau.
Ja, aber die This is not Milk.
Genau.
Ja. Die finde ich richtig scheiße.
Was? Liebe ich. Ja,
die finde ich richtig kacke, leider.
Beste Alternative zu Kuhmilch.
Also ich als überzeugter Milchtrinker sage, das ist die geilste von allen. Weil ich kann mit allem anderen nichts anfangen. Ich mag keine Reismilch, ich mag keine. Ist ja jetzt Hafer, was die, glaube ich,
das
haben?
Ja, das ist schon auf Haferbasis, es schmeckt aber nach Gemüsebrühe.
Ich weiß nicht.
Das ist ja Quatsch.
Mein größter Kritikpunkt an Milchersatz ist immer die Konsistenz. Und das ist mir sonst immer zu wässrig. Und ich finde, da haben sie genau die richtige milchige Konsistenz hinbekommen bei dir.
Halt ich übrigens nicht. Leider kein Werbepartner. Aber leider Alpro, wenn ihr zuhört, ich nehme es wohl. Also.
Und damit herzlich willkommen zum Morkor Frühstücks-Podcast. Kerlgeschäft, euer crunchiges Audioerlebnis quasi.
Wir sind heute auch ein bisschen der konfrontationstherapeutische Podcast für alle, die unter Misophonie leiden. Misophonie?
Ja, wir sind heute nämlich mal anders als sonst, nicht an einem Abend. Normalerweise wird der Mike sich gerade sein Feierabendbierchen trinken. Mhm. Der Tilo wahrscheinlich auch.
Ich werde extra laut schlürfen.
Ja,
schlürchen.
Schlüchen. Heute kommen wir an einem Sonntagvormittag auf euch zu quasi und wollen mit euch über ein paar wunderbare Themen besprechen, unter anderem auch Live-Alben. Bevor wir das aber tun und jetzt, wo Mike auch sein Müsli fertig hat, können wir endlich mit den New Releases quasi beginnen, mit den neuen Veröffentlichungen. Und
Heute auch keine Gefangenen, ne?
Ich mach heute keine Gefangenen.
Ich dachte, wir machen so ein bisschen Smalltalk oder so.
Ja, aber wenn du mir noch
war dein Urlaub. Ja, war schön,
ne? Ich ist noch Fußball, wir haben keine Zeit.
Das stimmt wohl, ja.
Willst du gleich nochmal über deine Urlaubstage herziehen? Das haben wir jetzt schon in den letzten drei Folgen.
Ich habe damit gerechnet, dass jetzt hier noch so ein kleiner saftiger Spruch kommt.
Was ja noch auf jeden Fall nie über meine Urlaubstage herziehen.
Ja. Das ist der, was der noch nicht ist, kann er noch werden, Mike, ne? Nein, ich mache hier keine Gefangenen, wir fangen direkt an, weil wir haben noch ein bisschen was vor auch, ne? Und Smalltalk können wir immer noch halten. Deswegen fangen wir an mit dem Ding, was ich am meisten erwartet habe in den letzten Wochen. Lorna Shore. Ich musste diese Platte hören, ich brauche diese Platte in meinem Leben, ich habe sie jetzt in meinem Leben und ich finde es wirklich gut. Ich feiere diese Platte. Der Rodney hat ja irgendwie letzte Mal dabei war, unser Kollege, Grüße gehen raus, hat ja eine Review geschrieben, 9/10 gegeben und ich bin sowas von auf einer Wellenlänge mit ihm, weil das einfach eine geile Platte ist. Und jetzt, Tilo, kannst du mir gerne sagen, wie scheiße du das Ganze eigentlich fandest.
Ich fange mal damit an, wie dieses Album losgeht, denn das fängt ja eigentlich ganz entspannt an.
Ja.
Und es fängt an mit dem Intro, da dachte ich, mit sowas werden diese Werbespots vor YouTube-Videos für irgendwelche Computerspiele. So. Das exakt, da passt das drauf.
Raid Shadow Legends.
Und da dachte ich so, es fängt ja ganz entspannt an und dann boom, kriegst du richtig einen vor die Mappe gehauen, einfach mitten im Song.
Ja. Eine Frequenz nur noch, 61 Minuten.
Genau, und dann ging's wild los. Und ich habe es bis zur Hälfte gehört, dann konnte ich nicht mehr.
Ja, echt? Nur die Hälfte? Ach, krass, okay. Ja, verstehe also ich.
Es tut mir wirklich leid, ich finde das alles unglaublich anspruchsvoll und gut gemacht, aber nee.
Ich
kann es nicht hören, ich kann es einfach nicht hören.
Halbes Album ist eigentlich ein ganzes Album heutzutage.
Ja,
genau.
Das ist halt ein sacklanges Album, ne? Hast eine halbe Stunde durchgehalten. Das musst du dir mal vor Augen führen. Das Album geht irgendwie 61 Minuten Laufzeit und du hast die Hälfte durchgehalten. Tilo, finde ich, ist auf jeden Fall eine Leistung.
Ja. Und auch da trifft wieder, ich glaube, das habe ich schon mal in der Folge benutzt, den Ausdruck, man fühlt sich sehr voll, aber auch sehr leer.
Mhm. Sehr voll und sehr leer.
Ja. Also sehr voll mit Eindrücken, mit musikalischen, aber es saugt dir wirklich die Seele raus.
Das kann ja tendenziell nicht Schlechtes sein. Es gibt ja Leute, die wollen das vielleicht auch von ihrer Musik.
Ja.
Ich zum Beispiel. Aber was ich halt super, super interessant finde, also erstmal, wie gesagt, die Albumlänge ist halt viel, also das habe ich jetzt schon länger nicht mehr so mitbekommen, dass ein Album so lang sein kann von vielen Bands. Meistens enden die ja irgendwo um die halbe Stunde bis dreiviertel Stunde. Ja. So ein gutes Live-Set, ne? So. Oh. Weil länger braucht halt niemand. Aber ich finde, also was ich halt irgendwie beeindruckend finde, sind sehr viele Songs schon ausgekoppelt worden vorher. Also es sind ja jetzt de facto irgendwie 5 oder 6, ne, ich glaube 4 Songs sind, glaube ich, neu hinzugekommen, genau. Unter anderem mit dem Intro, was du gerade angesprochen hattest für diese ganzen Videospiele. Ansonsten kannte man ja alles so und so. Und auch gerade der Closer von dem Album, The Pain Remains, Part 1 bis 3, hat sich ja auch schon angebahnt. Quasi der dritte Teil wurde ja erst quasi mit dem Album Veröffentlichung dann erst released. Und das war ja so eine Geschichte, die zusammengehangen hat. Da hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, über diese Parship-Werbung gesprochen. Bei ja. Part 1, genau. Und ja, Mike, wie ist dein Eindruck noch? Was hast du noch zuletzt mitgenommen von Lorna Shore?
Ja, also ich muss auch zugeben, mir geht's ähnlich wie Tilo, wobei ich ja grundsätzlich dann doch einen gewissen Bezug zu der Mucke habe. Ich habe sehr viel Respekt davor. Gerade auch, ich habe ja in unser Dokument reingeschaut und vielleicht tatsächlich auch noch mal kurz als Kontext. Ich bin ja Freitagnachmittag erst aus Rom zurückgekommen und
er war schon wieder im Urlaub.
Ja, war schon im Urlaub. Nee. Ja, hab danach Morkor-Party aufgelegt, hab dann den halben Samstag quasi verschlafen und jetzt hätte ich quasi einen halben Tag nur noch gehabt, um mir dieses Album anzuhören.
Das
und
ich Album wusste, hätte aber, dich definitiv wach gemacht.
Ja, weiß ich. Und deswegen, das wäre so ein Ding gewesen, wo ich wusste, danach ist alles anders. Und ich war dafür noch nicht bereit.
Ja, also das ist ein Album, was einen verändert, auf jeden Fall.
Ich finde krass, was die machen. Aber für mich ist es wirklich Mucke, wo ich bereit für sein muss. Da bin ich ganz ehrlich. Das klingt irgendwie wahrscheinlich sehr, also für Leute, die voll in der Mucke drinstecken, wahrscheinlich nicht ganz nachvollziehbar. Mm. Aber ich brauche da einen gewissen mentalen Zustand für irgendwie. Den
ich kann da, wirklich nicht. Ich kann da komplett dran anknüpfen, weil ich habe das gehört und habe mich zwischendurch gefragt, wann würde ich das sonst hören? Und ich habe wirklich auch kein Setting gefunden, in dem ich mir das jetzt so reinballern würde. Und dann dachte ich mir, gut, dann ist es einfach nicht meins.
Also ich würde sowas.
Ich kann es ja trotzdem musikalisch und objektiv unfassbar krass finden und das tue ich ja definitiv. Ne? Aber auf subjektiver Ebene ist es das nicht.
Aber ich finde, Tilo, bin ich ganz ehrlich, ich finde, das ist eine sehr, sehr faire Art und Weise, darüber zu sprechen. Weil es gibt doch Leute, die sagen, so sieht schon scheiße aus, gebe ich mir nicht, leck mich am Arsch. So nach dem Motto. Mhm. Und ich finde es schön, dass du zumindest dem Ganzen eine Chance gegeben hast und dann sagen kannst, okay, ist krass, aber nicht mein Fall. Punkt. So, das ist, ich finde, das ist so eine Kommunikation, auf so einer Ebene darüber zu sprechen, das macht einfach Spaß, finde ich. Und nur um mal die Situation, also ich höre sowas ganz gerne auf Spaziergängen tatsächlich, weil dann habe ich die Zeit, mich darauf zu konzentrieren und auch wirklich mit reinzuhören und zu hören, was da passiert. Weil es passiert ja so viel während dieser ganzen Zeit, dieser 60 Minuten, dass du gar nicht greifen kannst, was alles da immer im Hintergrund abgeht, sondern dann ist es wirklich nur
also Berichtung und nicht nur aufgrund der Laufzeit muss man sich da extrem viel.
Genau, und das finde ich halt sehr, sehr cool. Und was ich halt sehr beeindruckend finde, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ne, dass die halt mit der, also ihr beide sagt ja bewusst, und Mike, du sagst ja auch, du bist ja trotzdem der Musik nicht abgeneigt. Mhm. Es ist ja trotzdem eine sehr extreme Erfahrung, diese Musik oder dieses Album zu hören, weil Lorna Shore halt auf, ich sag jetzt mal, da gibt es auch beim Deathcore noch einige Stufen drunter, die nicht so extrem sind, die man sich halt besser geben kann. Und trotzdem schaffen sie, dass sie halt auch auf dem Album jetzt Songs haben, die über die, also die Millionenmarke knacken bei den Streams. Ne? Und das finde ich halt für die Mucke sehr beeindruckend. Da gibt es Bands mit weicheren Songs, sage ich jetzt einfach mal, die nicht so eine Zahl an Klicks einfach generieren. Ne? Das ist, ich finde das cool. Ich bin mal gespannt. Das ist irgendwie mit Eskimo Callboy, das ist jetzt so ein Hit, dieses Album, denke ich mal, oder so wie die Rückmeldungen sind, ist das ein sehr großes Ding für die Leute, die Musik feiern. Frage ist halt, wie bei Electric Callboy, schaffen sie daran anzuknüpfen in den späteren Lauf. Aber das dauert jetzt erstmal. Deswegen.
Lorna Shore ist ein Phänomen, weil absolut. Da ja sehr viel hintersteckt. Also sehr viel, sagen wir mal, wenn du, also musikalisch, aber natürlich auch alles drumherum passiert. Und eigentlich da müssten wir auch nochmal eine komplette Folge drum machen, auch so Bands wie Turnstile zum Beispiel, die irgendwas gemacht haben, dass sie da jetzt auf einmal so einen Hype mitbekommen haben. Weil musikalisch, natürlich ist das schon ziemlich einzig, ja, es ist wahrscheinlich nicht einzigartig, was Lorna Shore machen. Aber Turnstile ja genauso nicht, weil die ja auch sich einfach an musikalischen Einflüssen bedienen, die sehr weit zurückliegen zeitlich. Aber trotzdem ja dann doch auch im Mainstream voll angekommen sind und irgendwelche TV-Shows in den USA spielen und so.
Das Late Night bei Seth Meyers oder sowas sind die auch dabei gewesen, klar.
Also das ist super spannend, weil es sehr viel auch Social Media und TikTok und was auch immer, was darin mitspielt. Ja. Aber es gibt halt Bands und KünstlerInnen, wo das halt für einen Song funktioniert und es gibt welche, die da halt ganze Touren noch draus machen. Und das haben wir jetzt bei Lorna Shore zum Beispiel auch.
Ja, und nur so als Hinweis, Lorna Shore, das ist auch bei Turnstile ähnlich, wobei die noch etwas jünger sind, aber bei Lorna Shore ist ja so, die sind ja auch fast 10 Jahre alt. Also die
gibt's ja, schon die ewig. Gibt's ja schon länger, ja.
Die haben schon EPs rausgehauen und da gab's ja auch diverse Sängerwechsel. Also es ist halt so krass, wie irgendwie eine Sache, die sich verändert, der ausschlaggebende Punkt ist. Aber du hast schon recht, wir müssten darüber mal wirklich eine Folge machen. Ich finde das auch ein super interessantes Thema. Dann als nächstes lasse ich euch den Vortritt. Thilo, gibt's einen Song, worüber du mal reden möchtest, der jetzt gerade rausgekommen ist, jetzt diese und letzte Woche?
Ja, für mich natürlich super interessant. Neuer Story of the Year Song.
Ja.
Tear Me to Pieces. Zweite Single-Auskopplung vom Album. Mike, hast du den Namen von der ersten Single parat? Ich hab die gerade nicht auf dem Schirm.
Boah, ey, ich hab die vorhin extra noch gehört.
Ja, ich komm gerade.
Ist das nicht Real Life oder so?
Real Life, könnte sein, ja. Ja. Der war ja sehr, wie sagt man, eigentlich sehr poppig, sehr eingängig und ungefährlich.
Ja,
würde ich sagen. Und der jetzt, also die erste Single war wirklich so 2003 bis 2005 Story of the Year Material und jetzt Tear Me to Pieces war, hatte dann doch auch viel von den Alben danach, auch so von Black Swan und so die Härte und aber in einem guten Mix aus beiden, fand ich. Also das war irgendwie catchy und ich fand auch den Aufbau im Vers und so, das war irgendwie so durch und durch Story of the Year, aber cool, weil so Melodieführung hatten die immer sehr gut drauf, fand ich. Aber der Song ballert halt auch. Also du kriegst da auf jeden Fall irgendwie einen mit. Und den Mix fand ich total gut. Fand jetzt die Hook nicht überragend oder so. Das könnte ich auf jeden Fall besser. Und da bin ich auch guter Dinge, dass auf dem Album noch stärkere sein werden. Die von Real Life zum Beispiel, die war, fand ich, überragend.
Ja.
Aber der Song ist auf jeden Fall solide. Und ich freue mich total, dass sie wieder da sind. Eine Sache möchte ich noch ergänzen. Ich habe mir das Video dann angeguckt. Und auch wenn wir gleich noch über Blink sprechen sollten. irgendwie dachte ich so, ja, die sind jetzt, also auch wie die Blink-Jungs, wie alt sind die? Über 40 sind die auf jeden Fall.
Ja.
Also jetzt auch die Story of the Year-Jungs. Und irgendwie fand ich es schwierig, dass die da alle noch am Skateboard fahren sind und so halt so ein 2003 Teenie Highschool Skate Szene Video machen. Ich weiß nicht, wie authentisch das irgendwann noch ist. So, also die Mucke holt mich komplett ab, aber so in Kombi mit dem Video saß ich da und dachte mir, boah, ich weiß nicht, ob ich das noch so, ja, ob das noch so passt.
Irgendwie. Ja, fühle ich.
Aber ich hatte dann auch keine Alternative. So, was sollen sie denn sonst machen? Sollen die sich alle auf den Barhocker setzen und das spielen? So, es funktioniert ja auch nicht.
Hast du das Video zu dem ersten Song gesehen?
Nee.
Zu Real Life? Da ist es nämlich auch ganz komisch irgendwie, weil der Sänger mit seiner Frau, Freundin, einer Frau, wie auch immer, im Auto sitzt, beide Blut verschmiert und irgendwie fahren sie durch die Gegend und dann irgendwann werfen sie einen Molotow-Cocktail auf das Auto und dann ist es das. Und der Sänger aber auch während des Videos, glaube ich, in jeder zweiten Szene sich immer so auf die Brust fasst. So, das ist immer so sein Move. Immer so schön auf die Brust fassen, so ein bisschen noch das Emotionale rausholen.
Mit ab 40 fasst man sich schon mal häufiger an die Brust. Ja,
Da ist es wirklich so.
Aber so vorsichtshalber, das ist gar kein Signature-Move mehr. Das ist ja so,
oh, Kacke. Oh, oh, oh. Guck dir das nachher mal an, dir wird das sofort auffallen. Das ist echt. Hm. Aber ich fühle das auch genau, was du sagtest zu dem Video. Das war, ging mir auch bei dem Moment, Simple Plan, Sum 41
ja.
Song. Da war es ja ähnlich, wo ich ja auch gesagt habe, so, ah, die springen dann da durchs Haus und dann sind da irgendwelche. Alles so auf Emo gemacht, aber du weißt schon, die Jungs sind halt auch schon ein bisschen älter mittlerweile und irgendwie ist es nicht mehr ganz so stimmig und welche, also was steckt dahinter, welches Konzept? Also es ist wirklich so, wir versuchen euch jung geblieben zu lassen oder.
Ja. Aber, ja, aber ich glaube halt, dass so die Szene, die da potenziell nachrücken könnte an HörerInnen, die kann damit ja gar nicht relaten. Das sind halt einfach ihre Väter, so.
Ja.
Und die denken sich halt auch so, Alter, mit Mitte 40 hat man halt keine Schürfwunde vom Skaten mehr, so. Da hast du Schoner überall.
Da wirfst du dir der Doppelherz ein, hör mal.
Aber, was ich, mein, also ich muss ja in jeder Folge mindestens einmal die wunderbare Band Fries erwähnen. Es gibt in dem Video einen Typen, der ein Shirt von Fries trägt, das hat mich sehr glücklich gemacht.
Ey.
Im Publikum. Ja, nee, aber ein cooler Song. Also ich bin echt gespannt, was das Album bringen wird. Das kommt ja, glaube ich, erst im März oder so raus.
Mhm.
Und, ja, genau. Kommt über Sharptone Records. Ist spannend, was da gerade noch kommt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die überhaupt nochmal was machen werden. Das war ja auch über Jahre irgendwie, wurde das immer mal wieder so angeteased, ob da vielleicht auch nochmal eine Tour oder so oder auch nicht. Aber ja, offensichtlich kriegen wir noch mal ein neues Story of the Year Album. Ich bin echt gespannt drauf.
Und auch noch mal kurz mit Bezugnahme auf zum Beispiel Lex on Fire, wo wir ja so viel über die Soundveränderungen über die Jahre gesprochen haben. Hm. Ich find's bei denen jetzt gerade geil, dass die halt genau den Sound weitermachen.
Sie sind komplett true geblieben, ne? Also ja. sich selber halt so. Ja, Alex on Fire, weil ich es letzte Tage gesehen hatte. Es gibt ein sehr interessantes Interview, ein kurzes vom ich glaube, das Rock Sound Magazine hat es gemacht mit Dallas Green und ist es George Petit, glaube ich. Und die da wurde halt gefragt, so, ja, wie ordnen wir diese Platte jetzt ein und die neue? Und dann haben sie halt irgendwie erklärt, dass es für sie ein Album ist, was eigentlich in ihren Augen das Beste ist. Und das haben sie nicht nur so als Floskel, wie es halt bei jeder Album-Release so ist, sondern sie haben es damit begründet, dass sie damals, als sie noch so tief in diesem Emo, Screamo, Post-Hardcore-Krams drin waren, halt alles noch so junge Kerls waren und halt einfach auch so angesehen wurden wie halt Just Another Emo-Band, so, wenn man so will. Mm-hmm. Und jetzt mittlerweile sich so emanzipiert haben davon und finally Mucke machen, wo sie selber sagen, so, das sind wir eigentlich wirklich. Fand ich spannend, weil das auch sehr edgy klang dem alten Kram gegenüber und ich glaube, so Hardcore-Fans aus der Anfangszeit werden damit jetzt nicht ganz glücklich sein mit der Aussage, aber ich fand ziemlich spannend, wie die das selber bewertet haben. Kommen ja jetzt auch übrigens jetzt bald auf Tour.
Ah ja. Lustigerweise noch mal kurz, weil ja eben über auf dieses Thema die werden zu alt für den Scheiß quasi. Das erinnert mich, also erstmal ja, diese Simple Plan Thematik hatte ich auch sofort im Kopf, weil wir da auch schon mal drüber gesprochen hatten. Und ich meine, ich hätte es in dem Zusammenhang auch schon mal erwähnt oder davor, ganz gut damit umgehen tun tatsächlich, finde ich, Bowling for Soup aktuell. Mhm. Die hat eine Single rausgebracht, die hieß Getting Old Sucks, but everybody's doing it. Und ich finde, die nehmen das ganze Thema sehr gut aufs Korn, wo sie halt im Video auch zeigen, so von wegen, so wir sind halt nicht mehr die jungen Typen, die irgendwelche Teenie-Soundtracks liefern, sondern wir sind halt auch einfach fucking alt geworden, so. Aber wir machen immer noch die Mucke und sind da cool mit und verstehen, dass wir einfach älter werden. Und ich finde, die Jungs schaffen es auch in ihrer Präsenz online, eine sehr gesunde Art und Weise des Alterns da zu zeigen, als Pop-Punk-Band. Und bei Story of the Year, ich meine, ich habe mit der Band wirklich nicht viel zu tun. Also ich kenne die jetzt nicht wirklich gut. Ich habe den Namen halt überall schon mal gelesen und das sind ja auch so, gerade in dieser Anfangszeit um diesen ganzen Post-Hardcore-Metalcore waren die ja wirklich super dick. Also ich glaube, da waren die ja wirklich eine Nummer. Und das hat ja, für mich war es aber eine Band, so die hast du mal gehört vom Namen her, aber die waren nie wirklich im Rampenlicht. Das war halt schon, ich bin reingekommen, da waren die schon längst wieder out. Da war halt The Dead Remember quasi die Nachfolger von denen so im Rahmen. Und ich fand die Single cool. Ich war überrascht, wie ja, wie druckvoll das Ganze klingt. Also ich glaube, das war ein bisschen entspannter, lockerer. War dann doch überrascht, sehr, wie druckvoll das ist. Aber ich finde halt auch dieses Klischee, dieses, ja, ich habe jetzt die Schuhe gefunden vom Skaten zum Beispiel, als Beispiel von Dino, fand ich halt auch so ein bisschen drüber und musste halt sofort wieder an Simple Plan denken. Wo ich sage so, ja, Jungs, ne, bezahlt mal lieber euer Haus ab.
Geh dein Haus abbezahlen.
Genau, so nach dem Motto.
Ja. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, was sollen sie denn sonst machen für ein Video? Also wie, wir können das ja mal kurz malen.
Wir können das mal kurz malen.
Komponieren. Was wäre denn ein altersangemessenes Video für Simple Plan zum Beispiel?
Also das hängt alles miteinander zusammen. Du kannst ja nicht sagen, mach jetzt einen Song, dann machst du ein anderes Video dazu. Die müssten eigentlich das Thema des Songs ändern. Sie müssten auch in den Themen des Songs ein bisschen ja, altern. Also das heißt nicht, dass der Song anders klingen muss. Kann ja immer noch Pop-Punk-Emo sein, aber der Text muss ja besser passen. Wenn das wieder ein Text ist wie, ja, oh ja, wir gegen die Welt, uns kann nichts umrennen und wir sind die Coolsten und keine Ahnung, dann ist ja schon das Ziel verfehlt im Endeffekt. Dann bist du ja schon wieder in dem Problem, was du vorher hattest.
Also mehr so Songs über Hecke schneiden, Mülltonnen rechtzeitig ausstellen. Mülltrennung, ganz großes Thema. Ja,
oder sich darüber aufregen, dass die Frau einen wieder ermahnt hat, dass man Müll überhaupt rausbringen soll oder sowas, keine Ahnung.
Rückenschmerzen.
Und,
Sodbrennen.
So, Rückenschmerzen und Sodbrennen.
Das sind die großen Themen.
Ein Pop-Punk-Song über Rückenschmerzen und Sodbrennen, finde ich gut.
Vor allen Dingen ist das in einer Kirche, das spielt in einer Kirche, wo die skaten. Ja. Das cool. Also ich skippe hier gerade noch mal so ein bisschen rein. Das ist wohl so eine verlassene Kirche, weil da überall Graffitis aus sind. Ich denke, dass sie es nicht für den Musikvideodreh gemacht haben.
Aber das ist die Kirche, in der Architects und diese andere Band, die das Video 1:1 geklaut haben, gedreht haben.
Ja, genau.
Genau.
Wie hießen die denn noch mal?
Aber okay. Keine Ahnung. Die müssen aber richtig gut gewesen sein, dass wir uns noch
erinnern. Ja.
Ich glaube, es war Nevada Tan.
War das nicht Panik?
Eine Band, die ein ähnliches Video aber nicht in der Kirche gemacht haben, waren ja As It Is mit I Miss 2003. Das ist nämlich quasi genau dasselbe Setting mit Skatepark und Leute, die ja da rumrennen und rumspringen und so. Aber
da passt ja der Text.
Ja, und genau, das funktioniert halt wieder sehr gut. Also, aber ja, auch mit den Gesichtern und so, dir kommt halt nicht so ein gewisser, ja, wie auch, was auch immer dir da überkommt, wenn du halt alte Männer siehst, die dann aus dem Kopf springen. Also, ich will den aber auch, eigentlich will ich den auch gar nichts. Mal lass die doch machen, der Song ist geil. Ja. Ist doch schön. Mein Gott.
So. Und damit schließen wir es jetzt ab. So habe ich jetzt gesagt. Ich spreche jetzt mein Machtwort. Reicht jetzt über alte Männer herzuziehen. Die haben es ja schon schwer genug im Leben, ne?
Alte Männer.
Ja. Mike, du hattest eben gesagt, du wolltest ganz gerne über den neuen Buried Tomorrow Song sprechen.
Ja, gerne.
Und, finde ich gut. Mach mal.
Auch eine Band, mit der ich eigentlich auch nicht so richtig viel anfangen konnte. Jetzt hatten die ja den Gitarristen-Clean-Sänger-Wechsel. Und die Stimme mag ich doch ganz gerne, muss ich sagen. Möchte da aber auch keinem Oldschool Buried Tomorrow-Fan irgendwie zu nahe treten. Aber meins ist es jetzt dann doch mittlerweile schon. Und Abandoners, neue Single, finde ich richtig geil. Musikvideo finde ich richtig gut. Mhm. Und was ich aber besonders interessant finde, ist dieser, also ich weiß nicht, ob ihr das Musikvideo zufällig gesehen habt dazu.
Doch, habe ich.
Und da passt ja dieser, ich glaube, das ist in der ersten Strophe, bei den Shouts, das hat so eine ganz seltsame Melodie, als wenn da so ein Chant reingesetzt würde.
How can they do that to us?
Shouts. Genau. Und das hat so eine ganz komische Rhythmik. Und
ich hatte da so Skindred-Vibes.
Ja, genau. Also es hat halt irgendwie, also
ja, ich weiß, was ihr meint.
Aber ich finde das genau. Und das ist aber so catchy.
Ja, voll.
Und so geil. Also ich das ist so ein, man hat das ja oft bei so Songs, wo irgendwie so ganz kleine Stellen so cool sind, dass man das deswegen den ganzen Song immer wieder hören will. Und ich glaube, das ist so etwas bei dem Song für mich jetzt.
Absolut.
Aber auch alles drumherum gefällt mir sehr gut, aber in Verbindung mit dem Musikvideo, was halt so ein okkultes Setting irgendwie hat, passt dieser Part in der Strophe halt auch sehr schön. Und deswegen auf jeden Fall anhören, wenn liebe ZuhörerInnen da draußen ihr das noch nicht getan habt. Große Empfehlung von mir auf jeden Fall.
Ich finde auch super stark. War ein cooler Song. Buried Tomorrow höre ich halt auch schon seit ewig. Halt auch noch mit dem alten Sänger. Irgendwie erst Album. Mit hier Lionheart und was weiß ich nicht, alles diese Klassiker aus der Zeit, wo die noch gar nicht so Thema waren und keine Ahnung, es ist irgendwie, die haben einfach, die beißen sich durch. Ich habe immer so das Gefühl, die sind immer sehr geplagt von Rückschlägen so ein bisschen, aber die zeigen trotzdem nur, dass sie sich ein bisschen durchboxen einfach und sagen, ist mir jetzt scheißegal, wir ziehen es einfach durch und machen was Gutes draus. Deshalb finde ich das den Song auch sehr gut. Das Album haben sie auch schon angekündigt, was dann, wo der Song drauf zu finden ist. The Seventh Son kommt 31.03.2023, also nächstes Jahr ungefähr um die gleiche Zeit wie Story of the Year raus. Ich bin mal gespannt, was bis dahin kam. Ich fand auch die ersten letzten beiden Songs hier, Death Even Colder, fand ich auch ziemlich gut gelungen.
Ja,
auch mit dem, so als Vorstellung der neuen Bandmitglieder machte das schon sehr viel her, fand ich. Was ich tatsächlich sehr, sehr lustig finde, da mal kurz ein kurzer Exkurs. Der alte Sänger, ne, der ist ja immer ganz, da teilen sich ja sehr stark die Meinungen von Buried Tomorrow. Und ich habe gefühlt, er hat den gleichen Effekt wie der Mr. Batty von Enter Shikari, der Bassist. Weil es gibt halt auch Leute, genau wie bei ihm, die finden die Stimme voll gut und es gibt Leute, die hassen diese Stimme abgrundtief. Und
das ist
bei Buried Tomorrow genau das gleiche Phänomen. So, du, entweder liebst du die Stimme, die clean Stimme, oder du hasst sie wie auf die Pest.
Also es ist, Hashtag Dream Theater.
Auch ein ganz, ganz schlimmes Thema. Auch ein ganz, ganz schlimmes. Könnt ihr auch wirklich stundenlang drüber abbranden über diese Stimme, ne? ja. Aber Tilo, hast du, ich wollte dich nicht unterbrechen oder dir die Chance nehmen, auch noch drüber zu quatschen. Hast du auch noch eine Meinung zu dem Song?
Ich habe so ein generelles Bury Tomorrow Problem.
Ein generelles Bury Tomorrow Problem.
Ja, und das ist das, nichts, was ich von denen gehört habe, kam bei mir so über diesen, ja, finde ich ganz cool Status hinaus.
Oh, okay.
Hat mich einfach nicht gepackt.
Okay.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Aber jetzt, Mike, was du angerissen hast vorhin, das fand ich einen witzigen Moment beim Hören. Dass er dachte, okay, das packt mich.
Ja. Ich hab's halt vorhin auf der Couch so, ich bin aufgewacht und wusste, okay, ich hab gleich halt noch grob eine Stunde, da muss ich halt wirklich auch mal unsere Songs so durchgehört haben. Und hab ich hier halt hingesetzt und hab das auf so Semi-Lautstärke, weil halt im Nebenzimmer noch jemand geschlafen hat. Und dann hab ich's halt extra nochmal lauter gedreht, weil ich gedacht hab so, echt jetzt? Macht ihr das? Hab ich das richtig gehört? Aber geil, ich find's richtig gut.
Ja, das Coole ist da ja, es ist einfach was Neues.
So ja, genau.
Ne? Und gerade für mich, der die Band ja jetzt nicht so cool fand bisher, also umso mehr kann ich das dann wertschätzen, wenn die mich dann überraschen und
ja. Sowas. Aber ist das nicht auch irgendwie schon bizarr, dass wir jetzt schon wieder über Alben sprechen, die Ende März 2023 rauskommen, ey? Junge.
Absolut. Das Lustige ist halt irgendwie, Lorna Schwarz ja ähnlich gemacht, die haben ja auch irgendwie den ersten Song Anfang des Jahres rausgehauen, das Album kam jetzt raus und das ist bei denen jetzt, glaube ich, das Gleiche, ist irgendwie sehr weit oder sehr lange her da und deshalb komisch, dass man das so weit ankündigen muss. Verpassen das die Leute sonst? Ich weiß es nicht.
Ich weiß gar nicht, ob das so ungewöhnlich ist. Die Leute werden aber, das ist mir jetzt bei Lorna Show auch aufgefallen, da haben sehr viele kritisiert, dass ja jetzt schon gefühlt die Hälfte des Albums vorher schon rausgebracht wurde.
Ja.
Das war, ist mir zum Beispiel bei AFI auch aufgefallen, zu der letzten Platte zu Buddies. Ich glaube, da hatten sie sogar 6 Singles oder so rausgehauen. Ja, weiß ich gar nicht, ob ich das so schlimm finde. Das ist natürlich ungewöhnlich, aber in den Zeiten wie diesen, wo du einfach jede Woche 50 neue Singles um die Ohren geblasen bekommst,
musst du halt. Und ein Hour Last Night Song.
Jede Woche, ein Hour Last
Jede Night Song. Jede Woche.
Hast du Spotify schon verklagt, mein Freund? Du hast damit gedroht.
Ich habe leider keine Rechtsschutzversicherung.
Aber ja, es ist, ich glaube, das ist einfach so, dass man sonst dauerhaft. Man muss ja hängen bleiben. Und wenn du wirklich ein halbes Jahr jetzt noch bis zum Album hast und du bringst halt heute und dann vielleicht irgendwann im Januar noch einen Song raus, das ist halt komplett wieder raus aus der
Erinnerung von den Leuten. Ja, ist richtig. Dann eine Sache kurz, weil wir hatten ja letztes Mal, oder nicht, also jetzt ist quasi gerade eine Sonntagsfolge gedroppt, die wir natürlich jetzt nicht in die Folge mit einbringen können, weil wahrscheinlich noch keine Rückmeldung dazu gekommen sind. Aber wir hatten davor eine gestellt und zwar zum Thema Akustik. Shows, Akustik-Songs, weil A Day to Remember ja auf Deutschland-Tour kommen als reine Akustik-Show quasi. Und haben Wage War ein Album angekündigt, The Stripped Session, was im Endeffekt so eine Semi-Akustik-Version von einigen ihrer neuen Songs ist. Und davon gab es jetzt den ersten Song, der hieß Godspeed. Und Tilo, wie finden wir denn den Song?
Also erstmal, das für mich einzige Album mit dem Wort Stripped drin, bleibt das von Christina Aguilera.
Ja, ich wusste. Ja, nee, ich hab da auch sofort dran gedacht. Das ist das Schlimme, ey.
Ja, Ich finde, der Song funktioniert extrem gut in der Version.
Ja.
Also ich habe schon sehr viele sehr schlechte Akustikversionen in meinem Leben gehört. Gerade von härterer Musik im Original. Ich fand, das funktioniert gut. Also erstmal natürlich ein bisschen befremdlich, aber also ich habe es denen auch voll abgenommen.
Ja. So. Sind ja auch keine Unbekannten, was es angeht. Die haben ja schon ein, zwei Songs, glaube ich, akustisch auch rausgehauen, soweit ich das weiß, von älteren Alben oder von älteren Veröffentlichungen. Ich finde es lustig, es hat so sehr einen Country-Einschlag. Also vielleicht irre ich mich da auch, aber
Nee, das stimmt.
Mein
das
Gefühl
stimmt
war total. Ein super krasser Country-Einschlag mit dieser Metall-String-Gitarre im Hintergrund.
Genau, dieser diepe Country, den du wirklich auf der Terrasse spielst.
Ja, wo du so diesen Twang in der Gitarre einfach hörst die ganze Zeit. Das ja. ist, ja. Mike, was sagst du dazu? Bist du für so Akustik, Halbakustik-Sachen offen bei deutschen Bands?
Ja, absolut. Finde ich mega gut.
Ja.
Ich finde den Song auch ganz cool. Also jetzt direkt Exkursion, ich weiß, John Coffey kennt ihr ja auch noch.
Ja, klar.
Die haben kurz bevor sie sich getrennt hatten, auch einen, eine ähnliche Platte rausgebracht, auch so semi-akustisch, mit bekannten Songs wunderbar klingen in dieser Version. Und ich finde, wenn du sowas als Band hinbekommst und gerade in, ich sag mal, im Chor und im Punk und so, ist man ja auch ganz schnell eigentlich, dass man den Leuten nachsagt, so, ja, das ist eigentlich ganz nett, aber seid ihr wirklich richtige Musiker? So, man ist, ja, je nachdem aus welcher Perspektive man kommt, wirft man den Leuten ja vor, dass sie einfach nur ein bisschen rumschrammeln und drüber schreien, das ist es halt, aber so wirklich beherrschen tun sie es halt nicht. Wenn du das aber hinbekommst, dann zeugt das schon noch von musikalischem Verständnis, mindestens das. Und deswegen finde ich solche Sachen immer super spannend.
Ja, muss man auch denen sagen, die haben natürlich Glück, dass deren Schreihals auch singen kann. Ich denke, andere Bands haben das, stehen nicht in der Position oder wollen es nicht preisgeben, dass sie in der Position stehen, und dann ist es natürlich immer sowas schwierig, sowas umzusetzen, weil Schreien auf einer Akustikgitarre funktioniert nicht so gut.
Gibt's sehr, sehr wenige Projekte. Ford Paint the Sky ist eine deutsche Screamo-Band gewesen.
Oh ja.
Die gibt's auch schon seit Jahren nicht mehr, aber die haben genau das gemacht. Das ist auch sehr, sehr interessant gewesen.
Voll.
Ich kann es nicht. Also ich kann auch nicht gut singen. Ich habe aber mal einen Akustik-Gig in meiner Band gegeben, was aus so einer Schnaps-Idee heraus. Also wir waren alle betrunken, wurden angefragt von Leuten, die betrunken waren, ob wir das nicht in einer Kneipe mal machen wollen. Tatsächlich haben wir zugesagt, wir haben das durchgezogen. Es war ein ganz furchtbarer Abend. Aber aber es war schon, also es war witzig. Aber ich glaube, musikalisch gesehen konnte man das komplett in die Tonne hauen. Okay. Aber es ist eine Erfahrung, die man auch nicht machen muss. So. Ja.
Um mal kurz auf unsere Sonntagsfrage einzugehen, die wir ja gestellt hatten, wo auch du mal gesagt hast, Fries würdest du ganz gerne mal als Akustik-Tour sehen. Gab es auch noch ein paar andere neue Wortmeldungen. Citizen kam hier von dem Counterparts 47 dazu. Wir haben hier von Atrio 114 Holding Absence als Angabe, finde ich gut. Also Holding Absence ist auf jeden Fall dabei. Iceland Kills finde ich auch ist eine interessante Idee. Könnte man auch sicherlich umsetzen.
Ja, könnten die auf jeden Fall auch
umsetzen. So ein bisschen in Lagerfeuer.
Haben sie auch einfallen lassen.
Ja, genau. Und das Fuse Magazine, liebe Grüße gehen raus an die Kollegen, hat natürlich geschrieben, Real Talk, keine. Sie haben also wirklich gar nichts, was sie wirklich... Ja, kann ich auch verstehen. Also ich glaube, das Fallobst oder die Schnittmenge an Bands, die das wirklich auch umsetzen können, mal eben eine gesamte akustische Tour zu spielen, ist relativ gering. Also da würde ich auch sagen, Date Remember sind so da die ehesten, die es noch hinbekommen würden, würde ich jetzt behaupten. Und da wird es schon schwierig. Also klar, Citizen, das weiß ich auch so, gerade so die ganze Emo und Alternative-Ecke vielleicht mehr als jetzt, keine Ahnung, Lorna Shore zum Beispiel. Das ist jetzt, glaube ich, nicht unbedingt Akustik-Show würdig.
Ja. Ja, aber ich glaube, wenn man alleine an die ganzen MTV Unplugged Sachen denkt,
gibt es
so wahnsinnig viele großartige Shows.
Außer die von Crow.
Hier, unser allerliebster Krokettenqualle hat ja auch geschrieben, eine ganze Show, keine einzige, mal so 3/4 Akustik-Songs zum Verschnaufen gerne, aber da bin ich doch zu sehr Core-Auto für, als dass mir das dann Spaß machen würde. Ich fand den Kommentar ganz nett. Aber ja, also ich kann es nur empfehlen. Ich habe es schon hier und da, auch bei jetzt, sag ich mal, Bands, die vielleicht eher lächerlich sind, Manu Diao habe ich schon mal am Plug gesehen, fand ich wirklich gar nicht so schlecht. Und Sportfreunde Stiller damals auf ihrer legendären Unplugged-Tour habe ich auch gesehen. Wobei auch No Hate gegen Sportfreunde Stiller, ich mag die ganz gerne. Das war auch sehr spaßig. Also man, wenn man es gut macht, dann kann es halt auch gut sein. So.
So. Ja, auf jeden Fall. Dann, ja, der Elefant im Raum. Wir tänzen so ein bisschen die ganze Zeit drumherum. Wir haben es auch schon einmal erwähnt. Und ich brauche jetzt auch quasi diese Erwähnung, diesen Song, um nachher auf unsere Kuriosität überzuleiten.
Jawohl.
Blink-182 sind zurück. Tom ist wieder mit dabei. Es gibt neue Musik, es gibt eine Welttournee, es gibt so viel, worüber wir reden können. Mike, du alter Superfan, lass knacken, ja. Alter. Hol mich ab.
Also, es gab ja jetzt schon über Wochen und über Monate sogar Gerüchte um diese Wiedervereinigung. Und direkt auch nochmal in Klammern gesetzt, es ist natürlich nicht die Original-Original-Besetzung, denn Travis Barker ist ja nicht der allererste Schlagzeuger gewesen von Blink, aber es ist natürlich die populärste und die erfolgreichste Besetzung. Und nachdem Mark ja glücklicherweise seinen Krebs besiegt hat,
sehr gut.
War das natürlich jetzt auch so eine gewisse Feel-Good-Story, dass dann die Jungs auch wieder zueinander gefunden haben. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr großer Fan. Ich freue mich sehr. Ich mag zwar Matt Skiba auch, aber ich mag Matt Skiba lieber bei Alkaline Trio. Auch wenn ich das Nine-Album, das letzte, was sie mit ihm rausgebracht haben, sehr, sehr gut fand, bin ich dann doch auch eher Fan von dieser, ja, von dieser Besetzung mit Tom DeLonge. Ja, Album ist angekündigt. Ich habe es natürlich vorbestellt.
Natürlich. Die krassen, super dreifach Farbedition mit noch ein bisschen Glitter oben drauf, damit du auch Spaß hast beim Auspacken.
Ja, tatsächlich pro Bandmitglied gibt's eine bestimmte Farbe.
Ach echt?
Das fand ich auch. Ja, ja. Es gab Pink von Mark und Tom und Travis haben jeweils so ein Asphaltgrau und noch irgendwie ein anderes Grau oder so, glaube ich, gehabt. Aber ich habe mich dann für Pink entschieden, auch weil ich Mark einfach am meisten mag von denen. Aber Welttournee wurde noch angekündigt zu unfassbar unmenschlich horrenden Ticketpreisen, die ich auch nicht unterstütze, weswegen ich mir jetzt einfach auch noch kein Ticket gesichert habe. Ich habe sie aber auch schon mehrfach gesehen in jeweiliger Ausführung mit ohne Tom und deswegen ist das kein großer Verlust für mich persönlich jetzt. Kommen wir jetzt vielleicht noch direkt auf den Song zurück. Edging heißt der und ich finde ihn ganz furchtbar. Das ist wirklich.
Ich finde auch nicht gut.
Ich hab wirklich gehofft, dass es dann direkt eine Ansage ist, dass man auch. Es gab ja auch sehr viel, ich sag mal, Hate oder es wurde belächelt, dass dann ja jetzt wieder Tom dabei ist und warum und bla 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 und wie auch immer. Dann ist es natürlich sehr schwierig, wenn du so einen halbgaren Song, der halt irgendwie auch vor Ironie strotzt, dann raushaust und dann man das auch mit diesem Auge irgendwie, also so lese ich das zumindest, mit diesem Auge auch nur hören kann oder mit diesem Ohr eher. Aber so als richtig, also als vollwertigen Song würde ich das irgendwie nicht ansehen. Also ich würde den niemals jetzt in irgendeine Playlist packen oder einfach so anschmeißen. Tom DeLonge hat selber jetzt letzte Tage, hat viel gepostet, hat sich auch nochmal übrigens öffentlich bei Matt Skiba bedankt. Matt Skiba hat jetzt auch geantwortet, hat sich auch bedankt. Ich finde diese ganze Kommunikation ein bisschen seltsam, weil das für mich so wirkt, als wenn sie nicht miteinander gesprochen haben in echtem Leben so. Also wie auch immer die das gemacht haben. Aber Tom hat das Album als ein sehr progressives und experimentelles bezeichnet und ist sehr gespannt auf die Rückmeldungen, sagt aber, dass sie einen sehr, sehr guten Vibe hatten und so weiter und so fort. Und mir macht es ein bisschen Sorge, was denn da jetzt noch so kommen wird.
Tilo, wie ist es bei dir? Was sagst du zum Song?
Das ist ein Song, den packst du mit aufs Album für zwischendurch, aber das ist keine Single.
Okay.
Nee. Also den kannst du so als fünften Song kannst du den aufs Album packen.
Wenn du schon einmal so ein bisschen damit, drin bist, ne, in dem
Ganzen. Damit davor du einen guten Einstieg hattest und danach nochmal was kommt.
Quasi das Ding, um sich danach zu steigern, so nach dem Motto.
Okay. Ja, voll. Ja. Voll. Also habe ich jetzt, ja, ist für mich keine würdige Single.
Ja.
Gerade als großes Comeback irgendwie. Zündet gar nicht.
Ich hätte mir auch ein bisschen mehr Catchiness gewünscht. Also ich als Außenstehender denke da auch wieder, weil ich, wie auch gesagt, hier nicht so wirklich den Bezug zur Band habe, denke halt so, okay, wenn du halt auf dem Level agierst, wo du bist als Blink-182, mit dem Hype um dich herum, mit dem Standing, dann musst du eigentlich sofort abliefern mit dem ersten Song mit Tom zusammen. Und das ist irgendwie nicht passiert. Der ist seltsam übersteuert. Also ich finde die ganze Zeit, es krisselt und kratzt und nee, also da gebe ich mir lieber eine Stunde Lorna Shore als nochmal den 3-Minuten-Song von Blink, weil einfach vom Sound mir das nicht gefällt. Ja, und auch genau das, was Thilo sagt, also das ist keine Single. Das, also es ist, der Eindruck, der erste Eindruck mit Tom ist ein bisschen unterwältigend einfach.
Ich finde auch, seine Stimme ist irgendwie ganz komisch,
oder? Die hat mich auch, habe ich jetzt auch am Anfang gar nicht so erkannt.
Nee.
Also irgendwie fehlte so das, was die ausmacht, fehlte total.
Ja, es fehlt ein bisschen die Energie, kann das sein? Also er wirkt halt ein bisschen so gediegener.
Aber weißt du, das habe ich auch gedacht. Das Musikvideo dazu ist übrigens ganz, ganz cool geworden.
Ja.
Aber ich denke mir, wenn du doch, also in einem Studio-Setting, du kannst die Parts kannst du doch 50.000 Mal aufnehmen, bis sie sitzen. Warum macht ihr das nicht? Also ihr könnt doch wirklich nicht sagen, dass das Beste ist, was Tom da rausjagen konnte. Also ich verstehe so das nicht.
Ja. Vom Bock zu singen, könnte es auch ein Pilot sein.
Ja.
Ja, absolut, absolut. Lustigerweise, kurzer Fun-Fact zum Video. Tatsächlich, Videoregie hat Cole Bennett geführt. Ist vielleicht dem Rockhörer eher weniger bekannt, aber gerade im Hip-Hop, im amerikanischen US-Hip-Hop, eine richtig große Nummer, was Videos angeht. Der macht Videos für Eminem, Post Malone, Juice WRLD, Future, Travis Scott, eigentlich alles, was so Rang und Namen hat oder es irgendwann wird. Also auch Jack Harlow zum Beispiel hat mindestens ein Video über ihn gemacht und ich denke, da werden Travis Barkers Hip-Hop Connections da einiges getan haben. Safe. Und es ist wirklich so, es ist eine Marke. Also wenn du von Cole Bennett ein Video gemacht bekommen hast, dann ist es wirklich eine Marke, damit gehen Leute auch hausieren. Und das ist bei denen sehr interessant, dass die es dann auch da mit ihm gemacht haben. Video ist okay, kann ich jetzt nicht, also habe ich jetzt keine wirklichen Emotionen zu. Aber Fazit ist erstmal unterwältigend für das, was quasi an Hype gerade generiert wird, ja? Um das mal.
Also das Video ist auf jeden Fall mehr Blink als der Song.
Ja. Okay. Das können wir festhalten. Finde ich gut. Ja, dann aber, wie gesagt, Blink haben eine Welttournee angekündigt und ich glaube, das, worüber wir als nächstes sprechen, fällt auch mit da rein, glaube ich, ne, Mike? Korrigier mich bitte, wenn das falsch ist. Weißt du auch nicht. Okay, klar. Nee, ist cool. Nämlich When We Were Young Festival von Live Nation organisiert in Las Vegas nächstes Jahr, Oktober, 21. Oktober 2023. Ist dieses Jahr passiert das auch noch? Ich glaube sogar fast um die gleiche Zeit. Da hatten wir aber in einer vorherigen Folge schon drüber gesprochen. Mhm. Was jetzt krass ist für nächstes Jahr, das ist ja mal so wirklich Elder Emo quasi galore, weil da sind ja wirklich fast ausschließlich nur irgendwelche großen Namen mit vertreten und Klassiker von damals.
Aber sag ruhig, Emo-Pop-Punk. Also es ist halt, natürlich ist es kein Classic-Emo.
Ja.
So, es ist halt natürlich diese ganze Phase der 2000er, ne, so Fashion-Emo-Zeit und alles, was musikalisch darunter lag. Aber der Schwerpunkt liegt tatsächlich irgendwie dann doch auch auf Punkrock oder auf Pop-Punk, würde ich eher sagen.
Wirklich alles, was man sich so unter dem Begriff halt vorstellen kann an Bands, ist auch mit auf dem Lineup vertreten. Ne? Also Headliner ganz klar Green Day und Blink 182. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Green Day auch ein eher älteres Set spielen werden und nicht mehr ihre neueren Sachen, würde ich jetzt mal so in den Raum werfen, so als Vermutung.
Die sollen einfach komplett Dookie spielen.
Ja, so als Vermutung, weil sie halt auf dem Flyer selber auch mit dieser Heart Grenade quasi da, was ja auch das Logo von American Idiot war.
Ja.
Deswegen denke ich davon aus, dass es ein eher älteres Set sein wird, was die da spielen und nicht mehr die neueren Sachen. Dann klar, Blink 182 mit dann den neuen Sachen, jetzt auch mit dem Hasen als Maskottchen, der ja jetzt auch quasi für das Video quasi so ein bisschen her. Ist es ein altes Maskottchen von denen oder ist es jetzt neu?
Nee, der Hase ist eigentlich ein wiederkehrendes Element bei denen.
Genau. Dann Good Charlotte, finde ich, ist klar. The Offspring, Sum 41. Was mich sehr gewundert hatte, 30 Seconds to Mars. Weil ich nicht weiß, was machen die? Machen die jetzt ihren typischen 30 Seconds to Mars-Ding? Ja. Oder fangen die jetzt an, wir kramen auch noch mal unsere Emo-Hits raus?
Wäre natürlich ganz geil, wenn die so Beautiful Lie spielen und so.
Mhm. Aber wir haben sie zuletzt gesehen auf dem Ring, glaube ich. Also ich habe sie zuletzt gesehen auf dem Ring, da war ich schwer enttäuscht von denen, weil das ist halt nur noch so eine One-Man-Show, Jared Leto und Anhang. Ja.
Nee, die sollen ja mal schön so From Yesterday.
Ja, genau, From Yesterday. Ja. Ich würde sogar fast sagen, dass das Kings and Queens, war das Kings and Queens?
This is War.
This is War. Dass das auch noch vollkommen reinpassen würde, quasi alles, was danach kam, war halt so.
Danach kannst du, danach konntest du sowieso eine Tonne hauen.
Ja.
Ja.
Dann für Mike natürlich ganz, ganz wichtig, Thrice sind auch mit dabei.
Ja, ja.
Viel wichtiger für Mike ist, dass Michelle Branch dabei ist.
Da wollte ich gleich doch hinaus.
Ey, vor allen Dingen, Jungs, ich hab den Flyer gesehen und ich glaube, Citizen oder es waren sogar Thrice, irgendjemand hatte den gepostet. Und da war sofort für mich, okay, das ist real. Also es ist erstmal real. Ja. Und mit diesem Auge betrachte ich diesen Flyer jetzt. Und ich bin wirklich ohne Scheiß von oben nach unten gegangen. Weil das ist ja ein super chaotischer Flyer, weil da ist ja so viel Farbe.
Graphic Design ist mein Passion.
So, und dann liest du die erste Reihe Green Day Blink. Ja, geil, ne? Und dann geht's so weiter runter und dann fängt's ja schon an. Something Corporate. Ich weiß nicht, ob ihr die überhaupt noch kennt.
Ich habe keine Ahnung, wer das ist.
Ja, die hatten einen größeren Hit, I Woke Up in a Car, aber das war's, glaube ich, auch. Also es ist, also wir sind wirklich, als wenn ein Fan das gemacht hätte und er hätte sich wirklich so nicht nur die großen Hitbands genommen und die großen Emo-Pop-Punk-Hit-Songs, sondern auch so Sachen, die man hört und dann denkt so, ach ja, genau, geil. So, und die Band hätte auch noch drauf zugepackt. Und das ist dann nämlich, wenn du dann weiter runter gehst, Gym Class Heroes.
Die gibt es wieder,
aber die haben auch Warp Tour vor Jahren gespielt.
Ja. Also
die sind halt nicht völlig fremd dieser Szene. Haben auch einen sehr interessanten Emo-Song mal geschrieben, tatsächlich, wo sie ganz viele Bands so mit reingepackt haben. Und dann halt aber auch Michelle Branch. So, also soll sie das Everywhere 30 Minuten lang spielen oder was? Ich weiß nicht, was der Hintergrund ist.
Ja, auch The Veronicas, Alter. Also, Veronicas, warum?
Plain White Tees.
Ja, Hey Delilah die ganze Zeit oder was wollen die?
Ja, haben die eigentlich noch einen anderen Song oder nur den?
Die haben eigentlich mehr.
Wie heißt denn der? La, 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 la. Fuck.
Ach so.
Hate is a strong word and I really, really, really don't like you. Ist das, süß. Wie heißt denn der? Fuck. Ja, Hate, I really don't like you. Und 1, 2, 3, 4 ist auf jeden Fall noch ein Hit gewesen. Die haben sogar relativ gute Klickzahlen. Also, ist jetzt nicht so, als wenn die quasi, die haben fast 6 Millionen monatliche Hörer. Das ist schon ziemlich krass, muss ich sagen. Aber halt auch so The Front Bottoms, The Academy Is, Reliant K, Finch sind wieder zurück.
Ja, geil.
Say Anything, The Ataris, Phoenix TX,
Zebrahead irgendwo da unten zwischen noch.
Zebrahead, ne? Ja. Und Movements, voll geil, aber und Yellow Card übrigens, die ja auch sich getrennt hatten, die jetzt auch wieder da sind, die spielen ja auch in der UK, wie heißt denn das? Slam Dunk Festival sind die auch da. Vielleicht kommen die auch nach Deutschland, wenn die schon mal in der Ecke sind. Was ich aber sehr, sehr cool finde, ist nämlich das Auge für auch neue KünstlerInnen und Bands. Zum Beispiel Gene Dawson, noch ein komplett unbeschriebenes Blatt, kommt gerade erst so diese Kenny Hoopla selber mit dabei.
Ja.
Magnolia Park,
Ecstasy
ist mit dabei.
Knuckle Puck.
Finde ich richtig gut. Und übrigens auch eine von diesen Something Corporate Bands, Lit. Lit hatten einen einzigen Hit. Ich glaube, wann kam der raus? 99 oder so. My Own Worst Enemy. Das ist der einzige große Hit von denen gewesen. Der kam 99. So, keine Ahnung, warum die das spielen, aber sie spielen es einfach. Ich find's super geil. Ich würde so gerne dahin fliegen. Das ist ja in Las Vegas. Aber das wird wahrscheinlich nicht realistisch sein.
Also ich hab's irgendwie, also ich find's, jetzt mal, wie viele Reunions die damit irgendwie jetzt auch confirmed haben, alleine mit diesem Flyer jetzt, das ist irgendwie schon krass.
Oder, in Klammern, oder vielleicht sogar Bands, die wahrscheinlich auch die ganze Zeit irgendwie rumgedümpelt sind, wo keiner wusste, dass es die überhaupt noch gibt, aber jetzt wieder auf die große Bühne kommen, ne?
Also ich finde halt, es sind so viele Bands dabei, wo du schon sagst, sie haben irgendwie einen Song gehabt und danach nie wieder was. Das hätte man locker mit anderen Bands füllen können, die vielleicht jetzt nicht unbedingt im Pop-Punk angesiedelt werden, aber die trotzdem zu dieser Phase gehören würden, so wie es jetzt dieses Jahr quasi ist. Dieses Jahr ist ja auch eine sehr gemischte, auch mit sehr harten Songs, sehr harte Bands teilweise dabei, die auch mehr in diese MySpace-Era reinpassen. Das ist ja jetzt nochmal 5 Jahre vor dem, was quasi jetzt in dem diesjährigen Lineup dargestellt werden soll.
Ja.
Und da sind halt Sachen dabei, wo ich denke so, ey, wirklich hätte keiner, also keiner hätte jetzt geheult, wenn die nicht dabei gewesen wären, so nach dem Motto.
Und, aber also, alle feiern, dass sie da sind. Und das ist, das finde ich halt, das finde ich halt toll. Ich habe mir, weil I Set My Friends on Fire übrigens wieder nicht dabei sind, gerade die schon vor dem diesjährigen Debütfestival ja schon ordentlich Kampagne gefahren haben. Und jetzt, nachdem das bekannt gegeben wurde, das ist so geil. Die haben den Flyer gepostet und der Kommentar von I Said My Friends from Fire war darunter: Live Nation, what the fuck? Fand ich so gut. Aber ich bin in so einer Facebook-Gruppe drin, frag mich nicht wieso, aber wo sich die ganzen Ami-Kids irgendwie austauschen über das Festival. Ey, und was die da für einen Scheiß posten. Die hauen sich da gegenseitig irgendwelche Shopping-Tipps für irgendwelche Schuhe und welche Converse sie jetzt tragen sollten. Und der eine hat irgendwelche Clown-Schuhe gekauft und glaubt, das wäre jetzt festivaltauglich. Und irgendwie, also es ist so krass auf Fashion getrimmt. Und ich denk mir so, Leute, also da läuft halt auch Mucke, ne? Also das wisst ihr, ne?
Aber Mike, du sprichst gerade von Kids. Leute, die dieses Lineup kennen, also die Bands kennen, die auf diesem Lineup stehen, ja, die sind keine Kids mehr. Die
nicht bei diesem, bei dem diesjährigen.
Ach so.
Zu dem diesjährigen. Und es gibt halt irgendwie auch gerade so einen Trend, da es entwickelt sich natürlich immer sofort Trends da, wo Leute so Tierlisten gemacht haben, ne, von wegen Must-See und Abstufung und dann irgendwie Who. Also wer zum Teufel ist das? Und das ist so spannend zu sehen, wie in den USA anscheinend die Leute Bands wahrnehmen, weil es dann Leute gibt, die dann, weiß ich nicht, Jimmy Eat World sehen wollen und AFI und so weiter. Und bei Who steht dann auf einmal Knock Loose, Ice Nine Kills, Neck Deep, wo du dich so fragst, so, wie kannst du das nicht kennen, bitte? Also selbst wenn du Jimmy Eat World hörst, musst du doch zumindest mal was von den Wonder Years oder Neck Deep gehört haben.
Ja, absolut.
Denke ich. So, und das ist also ganz seltsam. Ich glaube, Knocked Loose ist bei fast jedem irgendwie unter Who, wo ich so denke, die kommen doch aus den USA, oder nicht? Also da kann man die denn nicht kennen.
Die spielen auch riesige Nummern aktuell. Also die sind doch auch mit Lamb of God und sowas unterwegs, glaube ich. Oder waren es zuletzt. Also die haben schon große Nummern gespielt. Ja. Deswegen, aber vielleicht ist auch einfach eine andere Zielgruppe. Vielleicht fallen die aus dem Raster. Kann ja auch sein.
Aber das könnte auch ein Grund sein, warum wir da vielleicht gar nicht so viel Spaß hätten. Weil ich hätte richtig Bock, mir wirklich auch die Sets zu geben und ich hätte Bock auf die Mucke. Ich will aber diesen ganzen TikTok-Krams will ich gar nicht, also dieses oberflächliche sich selbst darstellen, da hätte ich halt gar keinen Bock drauf irgendwie.
In meiner TikTok-Bubble war ja bis zum Schluss jetzt von dem aktuellen Ausgabe von diesem Jahr, war ja wirklich die Vermutung, dass es echt ein Scam ist. So nach so einigen wohl sehr shady Situationen, die auch unter der Flagge von Live Nation in den USA passiert sind, waren viele so, ja, nee, das ist ein Scam, Alter. Das ist einfach, die Bands wurden verarscht und wenn wir da ankommen, dann wird das so ein Fire-Festival 2.0, so nach dem Motto. Ja. So, das ist halt so, es passiert ja. Ich bin jetzt gespannt, wirklich, ich bin sehr gespannt über die Meinungen nach der ersten Ausgabe, weil das auch so ein bisschen den Tonus für nächstes Jahr vorgibt. Ja. Und wenn das halt jetzt kacke wird.
Dann verkaufen die alle ihre VIP-Tickets, weil das Ding ist jetzt nämlich gerade ausverkauft. Also für nächstes Jahr ist jetzt schon ausverkauft, obwohl das noch niemals stattgefunden hat. Einmal.
Ja, ja, eben. Also es ist basiert auf der Prämisse, dass halt wirklich diese Bands da spielen und dass das halt in einem guten Rahmen läuft.
Ja.
Also zwei alte Freunde von mir werden da sein.
Oh, krass.
Bei der diesjährigen Ausgabe, die fliegen dahin. Ich bin sehr, sehr gespannt, was die berichten.
Ey, Thilo, hol dir mal bitte da auf jeden Fall mal die Meinung zu ein. Ich würde das mal unbedingt mal gerne im Podcast besprechen.
Ja, definitiv.
Definitiv, genau. Bis jetzt, also wie gesagt, bis jetzt kann man nur hoffen, dass das alles gut funktioniert, bis auch jetzt dieses Jahr quasi abgelaufen ist, die ganze Sache. Und vielleicht sagt der Live Nation auch, ach, ist eine geile Sache, lassen wir in Europa auch mal versuchen. Wobei ich immer mich frage, wie übersetzt sich das in die europäische Emo- und Pop-Punk-Kultur? Ist es da, wenn sie es genauso machen, genau gleich, oder würde das eher was ganz anderes sein, als das, was wir jetzt in den USA erleben? Ne?
Ja, also du kriegst halt die ganzen Bands leider nicht alle rüber. Du musst, das sind ja alles quasi Ami-Bands. Du musst die ja alle rüberschiffen. Das deswegen würdest du sowas hier halt nicht hinkriegen.
Du hast auch sicherlich einige Bands, die du hier nicht safe mit auf den Flyer packen könntest, weil die einfach nicht so viele Leute ziehen und nicht so viele Leute kennen.
Also du würdest, The Veronicas zum Beispiel würden hier eigentlich gar nicht zünden. Also vielleicht hast du Glück und jemand kennt noch Forever oder was auch immer. Aber nee, Something Corporate niemals. Also ich glaube, die würden hier noch nicht mal eine kleine Tour spielen mehr.
Wenn,
also,
wenn es sowas geben würde, ja, wie 80er-Jahre-Party oder 90er-Jahre-Partys, aber auf Emo, ja, dann würden die Veronicas auf jeden Fall, so wie die Wenger Boys quasi heutzutage, so einmal auf diese Festival oder auf diese Shows gehen und halt ihren einen Hit spielen. Aber für viel mehr sehe ich die halt auch nicht. Also kein ganzes Festival-Set.
Ja, die spielen ja, aber die machen ja immer noch, also machen ja wirklich immer noch Mucke.
Immer noch Mucke?
Ja. Also die bringen ja immer noch Alben raus. Aber ich habe da mal reingehört und fand's aber auch echt nicht gut. Ich fand die früher wirklich richtig, richtig gut. Also einige Songs habe ich echt regelmäßig gehört. Auch wenn es jetzt, ich sag mal, ganz klischeehaft, wenn man so will, voll die Mädchenmucke ist.
Voll die Mädchenmucke.
Ich hab's voll gefeiert früher. Ich fand die richtig gut, die Sachen.
Ja.
Aber hatte leider nicht mehr so den Vibe von 2005, sehe ich gerade. Naja, gut. Aber, keine Ahnung. Mal sehen, was so auch unsere Festivals. Es gibt ja noch die einen oder anderen, die immer noch nichts von sich hören lassen haben, was da so rüberschwappen könnte.
Mike, um mal kurz seine Prediction aus dem Chat rüberzunehmen. Blink für Rock am Ring, sagst du?
Also, es gibt eine Gap von knapp 3 Wochen, glaube ich, zwischen dem letzten Tourstopp in den USA und dem ersten Tourstopp in den USA, der dann wieder anfängt. Und entweder machen die Urlaub, was ich denen raten würde, wenn die 1,5 Jahre auf Tour gehen werden, oder sie spielen europäische Festivals. Und es würde genau zu Rock am Ring halt passen. Und Rock am Ring würde sich wirklich das wäre ein Fang, glaube ich. Wenn sie dazu dann auch noch Avril Lavigne und oder Machine Gun Kelly kriegen könnten, dann haben sie das Ding auf jeden Fall sehr schnell, sehr gut ausverkauft.
Würde ich auch sagen. Gut, an der Stelle, wir haben jetzt schon so viel über das Thema gesprochen und wir haben jetzt die Stunde schon voll. Ich habe so Schiss davor, die nächste halbe Stunde zu füllen, weil wir vielleicht gar nicht so viel sprechen können, wie wir wollen. Aber wir können ja das Ding auch nochmal aufgreifen in einer späteren Folge, unser Hauptthema, was wir heute haben, und zwar Live-Alben. Jetzt ist es ja so, dass wir ja in Corona leider, Gottes, das böse C-Wort, nicht so viel von Live-Shows mitbekommen haben, vieles nicht passiert ist. Und da können ja so Live-Alben auch schon mal ein guter Ersatz sein oder zumindest ein Hinwegtrösten darüber. Wir hatten ja ganz oft diese Livestreaming-Dienste, wo wir auch schon mehrmals selber, jeder von uns quasi gesagt haben, dass wir mit Livestreaming jetzt nicht so wirklich viel anfangen können. Aber wie ist das mit Live-Alben? Was für Live-Alben sind euch denn so bekannt, wo ihr sagt, so, boah, das ist so ein Ding, das ist so ein, das muss man kennen, das muss man gehört haben, so nach dem Motto. Thilo, vielleicht du mal so als erstes.
Ich möchte vorab sagen, dass ich eigentlich immer einen Umweg um Live-Alben gemacht habe.
Immer? Ein Umweg?
Ja, so grundsätzlich. Also dieses Erlebnis, Live-Album, vor allem halt nur die CD, fand ich irgendwie immer schwierig. Mhm. Also mit Bildmaterial dabei dann wieder deutlich cooler, aber es gab ganz selten so Live-Platten, die ich mir dann geholt habe oder wirklich reingezogen habe. Mhm. Aber meine erste Berührung mit Slipknot damals, als ich so 13, 14 Jahre alt war, war die Live-DVD Disaster Pieces.
Ah ja.
Ja, die hat viel mit mir gemacht, auf jeden Fall.
Ja.
Das war einfach krass für mich damals, das zu sehen. Also, weil du ja auch so viel Backstage-Material zwischendrin irgendwie dabei geschnitten hast. Und das hat mich einfach komplett überrannt.
Die lag zwischen den ersten beiden Alben, oder? Oder nach dem zweiten Album?
Nach dem zweiten. Genau. Also, da sind Songs von dem Self-Titled und von Iowa drauf.
Ja.
War das 2005 oder so? Nee, wann?
Ja, keine Ahnung, kann gut sein.
2002 schon.
Ah ja. Krass. War das, wo die auch viel in London? War das in dieser Arena, in der Wembley?
Ja, das war in der Docklands in London, ja.
Ja, genau. Das ist ja auch super bekannt aufgrund der Aussagen und der Ausrufe von Corey Taylor und sowas. Get your fucking hands in the motherfucking air.
gegenseitig in die Masken spucken vor dem Auftritt.
Ja, also, ja, genau.
Und das hat mich natürlich als früher Jugendlicher sehr interessiert, was mit denen eigentlich los ist. Ja. Und das war einfach krass. Also diese gesamte DVD war einfach krass damals.
Ja. Mike, wie ist es bei dir? Du hast ja auch noch ein paar Songs, auch ein paar Live-Alben hinzugefügt in unsere Liste. Was ist so eins, wo du sagst, das ist für dich sehr maßgebend gewesen?
Eins ist schwierig. Also es gibt diverse. Ich habe auch eine ganze Reihe an DVDs und Blu-rays dazu, weil ich auch großer Fan von solchen Sachen bin. Unter anderem die Papa Roach Life and Murderers in Chicago fand ich sehr, sehr geil. Die habe ich mir damals direkt, ich glaube, zum Erscheinungsdatum gekauft. Boah, das muss irgendwie 2007 oder noch früher gewesen sein. Die fand ich richtig gut, weil Papa Roach da einfach noch in ihrer, also so super roh und super ehrlich, was ich denen jetzt nicht heutzutage absprechen würde, aber das war noch so für mich dieses Papa Roach-Ding, wie ich sie halt früher auch einfach lieben gelernt habe. Und das kommt in diesem, auf dieser Platte und auf dieser DVD halt super gut heraus. 2005 ist die übrigens rausgekommen. Wahnsinn, ey. Dazu auch, es gibt eine wunderschöne AFI-Live-Platte, die zur December Underground damals rausgekommen ist. Die heißt I Heard a Voice. Auch 2006 erschienen. Auch wahnsinnig geil. Auch die Bilder wahnsinnig künstlerisch schön aufgebaut. Kann ich sehr empfehlen. Und so aus der, ich sag mal, aus der Core-Richtung komme ich immer wieder zurück. Haste the Day versus Haste the Day. Eine heute wahrscheinlich schon relativ vergessene Metalcore-Band. Aber ist
weil ein auch schwieriger Sänger auch, fand ich stimmlich.
Ja, aber die haben ja auch mehrere gehabt. Und das ist bei diesem Album ja auch das Interessante, weil sie da nämlich die, ich glaube, jeden, der in dieser Band jemals mitgemacht hat, ist bei diesem Live-Konzert mit dabei. Das heißt,
ja, das ist aber cool.
Ja, ja, das Spiel, da, keine Ahnung, stehen dann 10, 15 Leute oder so. Ich meine, ich habe das hier auch sogar einmal schon erzählt, auf der Bühne, und die machen halt dann fliegenden Wechsel mit Sänger und so weiter. Und was halt geil ist, ist, dass auch dann zwischendurch das Mikro kaputt geht oder ein Kabelbruch ist oder so. Und es ist halt einfach. Und es klingt so geil, es klingt so ultra bassig und druckvoll. Und du denkst jedes Mal, du bist mittendrin. Und das ist mir bei dieser Platte halt besonders, das hat mich immer weggehauen. So, ja. Deswegen lege ich die auch regelmäßig noch auf, weil das einfach auch sehr gut aufgenommen ist.
Ja, ja, ja. Tatsächlich bei mir, so in der Findungsphase, Musikfindungsphase, eine ganz, ganz essentielle Live-Platte für mich. Und die habe ich damals mit meinem besten Kumpel halt rauf und runter gehört und uns die DVD dazu jedes Mal angeguckt, war Road to Revolution, Live at Milton Keys von Linkin Park. Das war kurz nach deren Minutes to Midnight Album, kam die raus. Also, ne, auch dementsprechend die Songs. Und da war ich halt noch wirklich noch selber überzeugt von der Band. Auch von Minutes to Midnight war ich halt super Fan. Und dann kam aber alles darauf. Und das ist halt so ein riesiges Ding gewesen. Die hatten ja schon mal ihre Live to in Texas Live-Album rausgehauen. Das war ja damals als Support für Metallica tatsächlich. Und aber Road to Revolution hatte halt wirklich dieses, wir sind jetzt Headliner und wir machen jetzt eine Headliner-Show, und dementsprechend war das halt super beeindruckend, auch mit den Variationen in deren Songs, ne? Linkin Park waren ja dafür bekannt, dass sie für die Live-Shows immer so ein bisschen Besonderheiten mit reingepackt haben, und das ist sowas, wo das hat mich echt nachhaltig geprägt, dieses Ding. Und wenn man in den Chorbereich geht, etwas, was ich sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne gehört habe, war es tatsächlich von Killswitch Engage, damalige Live-Platte Set This World Ablaze, das war kurz nach dem The End of Heartache-Album. Unfassbar. Für die damalige Zeit, für so eine Band, die ja noch, ich sag jetzt mal, zu den kleineren Bands gehört, das war 2005, die jetzt nicht gerade so den Status haben, die sie jetzt haben, so als, ich sag jetzt mal, Dead Rock oder Dead Metal Band. So eine Qualität an Produktion für ein Live-Album zu haben, war krass. Also die Produktion, alleine der Sound, wie gut das abgemischt war, wie die auch das Publikum abgenommen haben. Du hast halt richtig mitgehört, wie die mitgesungen haben, wie die mitgeschrien haben, wie einfach, ich, keine Ahnung, das hat mich, also auch ganz viele Songs von dieser Live-Platte höre ich mir in der Version am liebsten an, weil sie da einfach so unglaublich geil rüberkommen. Besser als auf ihrer Studio-Album-Version. Genau. Ansonsten vielleicht mal so allgemein noch Sachen, die man klar kennt, sind unter anderem natürlich Nirvana Unplugged, Korn Unplugged, die ganzen Unplugged-Album von MTV, gerade in der Zeit, wo Rock noch ein großes Thema war. Wie gesagt, Nirvana ist legendär. Korn ist eigentlich auch ein legendäres Unplugged-Album, meiner Meinung nach.
Ja, Nirvana ja auch aus verschiedensten Gründen.
Ja, absolut.
Ne? Also es ist auch einfach, dass sie es gar nicht machen wollten, dass dass sie gar nicht wirklich geprobt haben, dass sie die ganzen Hits gar nicht gespielt haben, bis auf wenige Ausnahmen, dass sie überwiegend Cover gespielt haben, dass es eines der letzten Auftritte von Kurt Cobain überhaupt war. Da steckt so viel Aura hinter. Also
ja, absolut.
Wahnsinn. Also wenn es wirklich ein Unplugged-Album gibt oder ein Live-Album oder ich sag mal, wenn es ein Album gibt, was man kennen sollte als Musikfan, dann ist es wirklich das Nirvana Unplugged-Album. So, ich sag mal, groß dieser Name ja ist, wo man dann sagen müsste, ja, ist ja halt Nirvana, bla bla. Aber nee, da steckt halt so viel hinter, das muss man wirklich kennen.
Ja.
Ich wollte noch auf ein Live-Album hinaus, beziehungsweise einen Moment, in dem du mir das Herz gebrochen hast, Lin.
Ich hab dir das Herz gebrochen.
Nämlich, als wir in Aachen waren, bei Julia und Jan.
Ja.
Und ich euch dann irgendwann nach einigen Getränken unbedingt live in the Loo von Story of the Year zeigen wollte.
Ach so, oh Gott.
Und wirklich komplett on fire war. Und ihr fandet's richtig scheiße. Und habt mir das auch genauso gespiegelt. Und ich war wirklich, ich war fassungslos. Ich dachte mir, das könnt ihr doch nicht ernst meinen.
Ich war auch einfach schon viel zu blau.
Ich war fassungslos.
Ich war so blau, dass ich halt ehrlich werde und das ist halt echt nicht gut. So, es ist halt.
Ja, da sitzt nicht in der Ton, das ist scheiße produziert, so, aber das kann man doch nicht scheiße finden.
Ah, Tilo, es tut mir so leid. Ich erinnere mich jetzt gerade erst mal dran, als du das erwähnt hast. Ach du Scheiße.
Boah, das.
Ich muss das mir das echt, so mal, ich gebe mir das
Das war mal. Echt eine harte Probe für unsere Freundschaft.
Ah, ja, okay, wirklich. Okay. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Das hast du mir nie angesprochen, das Thema. Und jetzt fängst du damit an. Hast du ja schön aufbewahrt, ne? Bis zu dem Moment.
Ja, so bin ich.
Ja, so bist du. Genau.
Auf jeden Fall würde ich dann noch Live in the Loop von Story of the Year empfehlen wollen.
Da habe ich auch nichts gegen auszusagen jetzt.
Gerade für Newcomer-Bands, die noch nicht so ganz wissen, wie man sich cool und krass auf einer Bühne bewegt und was man so alles mit seinen Instrumenten machen kann live, dann checkt auf jeden Fall mal die frühen Story of the Year Sachen und diese DVD. Dann wisst ihr auch, wofür Security Locks erfunden wurden und so weiter.
Die sind da auch echt eine Benchmark für, ne? Also da gibt es echt einige interessante.
Und das waren ja so richtige Signature-Moves, ne? Dieses, die PAS über die gesamte Bühne schmeißen.
Ja.
Witzigerweise ist die bei einem Taste of Chaos Tour-Konzerte damals in Deutschland nicht gefangen worden.
Scheiße. Oh.
Aber da hatten sie zum Glück schon mehrere davon.
Ja. Dann eine Sache, wo ich aber mittlerweile das Gefühl habe, dass das schon seinen Kern verloren hatte, weil es einfach auch schon so lange zurückliegt, das muss man sich vor Augen führen. Suicide Silence, The Ending is the Beginning, The Mitch Lucker Memorial Show. War ja so ein Ding, kurz mal, um da einen Hintergrund zu geben. Das war ja kurz nach dem tragischen Tod von Mitch Lucker, dem Sänger von Suicide Silence. Da haben die Band sich zusammengerauft, irgendwie fast eine Woche oder zwei Wochen danach alleine, haben ein Venue gesucht, haben die Show angekündigt, haben sich ganz viele Vocalisten von verschiedenen Bands, des Deathcore und des Metalcore geholt und gesagt, so, wir machen jetzt einmal die komplette Diskografie von Suicide Silence, so in den Highlights quasi. Mhm. Und haben auch, finde ich, so ein maßgebendes Album, was halt eine Live-Show und auch was man machen kann als Band mit einer Live-Show halt so erstellt, weil hast du diese unglaublich krasse Variation in den Stimmen, die dann mehr oder weniger halt wirklich auch abliefern. Weniger sage ich jetzt ganz bewusst, weil Chad Gray von Mudvayne Fuck Everything gesungen hat und auf klägliche Weise gescheitert ist. Aber auch mehr, weil man so Dinger hat wie Phil Boseman von Whitechapel, der einfach Unanswered spielt und da halt absolut abreißt und die Leute so dermaßen gegen die Wand fährt mit seiner Stimme. Und die haben ja sehr viel auch Videocontent eingespielt damals. Das war damals noch ein ganz neues Ding. Das ist Ding ja auch schon fast 5, 6 Jahre alt jetzt. Und das war jetzt dann nicht selbstverständlich, dass du da eine Videowand hinter dir hängen hast, wo dann Videos drauf mitlaufen. Und also ich finde das eine sehr krasse EP. Also erstmal ein Live-Album zum Hören und auch eine Live-DVD, die man sich mal gegeben haben muss. Es gibt da einzelne Ausschnitte auf YouTube, falls man da zumindest mal reinschauen möchte. Und was ich sehr persönlich sehr wichtig finde und sehr gut finde, ist Bring Me the Horizon live at the Royal Albert Hall. Das war kurz nach deren That's the Spirit Album. Fulminant. Ich bin immer noch, das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, so, die können alles. Und die Kombination Bring Me the Horizon mit Live-Orchester und Chor, vor allem der Chor. Leif Marie, Alter, das macht richtig was aus. ist ja erst vor einem Jahr oder so erst auf Spotify gelandet und generell auf allen digitalen Diensten, weil es ja immer so eine Charity-CD war, DVD war, die mittlerweile nicht mehr zu bekommen ist. Und auf Discogs kannst du da ein Vermögen für ausgeben, für die CD-Version des Ganzen, ne? Da kannst du 200-300 Euro für hinlegen.
Wahnsinn.
Das ist echt ein super krasses Ding. Aber ist auf Spotify hörbar und ein bisschen was sehbar. Auf YouTube sollte man sich definitiv auch mal gegeben haben, weil es einfach ein sehr schönes Arrangement hat. Ja, wir haben jetzt schon über so ein paar so besondere Live-Alben gesprochen. Nicht zuletzt halt das Nirvana Unplugged. Aber was macht denn ein gutes Album aus? Tilo, du hast jetzt zum Beispiel eben bei Slipknot gesagt, so, boah, die Sachen von Behind the Scenes, gerade bei so einer Band wie Slipknot, sind natürlich super entscheidend. Gibt's denn so andere Gesichtspunkte, wo wir sagen würden, das muss da mit drauf sein oder das würde zu einem runden Ding machen? Weil einfach nur eine Show live gucken oder aufnehmen ist ja eine Sache im Endeffekt.
Also was auch für Disaster Pieces spricht, ist ja einfach die Energie, die rüberkommt, auch wenn du live nicht da warst. Und das würde ich auf jeden Fall als Kriterium einwerfen. Also wenn dich das packt, als wärst du da und dir denkst, boah, wie krass muss das sein, wenn du wirklich da gewesen wärst. Ich glaube, das muss man schaffen. Dann bin ich immer ganz großer Fan davon, wenn man clean singt, dass man auch clean singen kann.
Den Ton trifft, ja.
Die Sachen wenigstens annähernd so performen kann wie auf Platte. Also, ne, da denke ich an ganz grauselige Auftritte, wo eine Hook dann komplett nach unten oktaviert wurde, weil die Töne nicht getroffen wurden, so, ne? Also, beziehungsweise weil die Range eigentlich gar nicht abrufbar ist.
Oder nicht in dem Live-Setting abrufbar
ist. Im Studio aber komischerweise
ja, schon. Ja, also ich, ne, also da will ich jetzt ein bisschen so die Leute in Schutz nehmen. Es gibt halt Bands, die, ja, kriegst du es live nicht hin. Also das bist du einfach live nicht in der Lage zu, weil es dann im Studio.
Ja, aber da war ich nie Fan von. Nee? Also ich mach doch nichts auf Platte, was ich live nicht bringen kann. Finde ich, gerade wenn ich eine Musik mache, die eigentlich von einem geilen Live-Auftritt lebt.
Okay, okay, ja, okay,
fair enough. Also da war ich nie Fan von, muss ich sagen. Nee.
Okay, ja.
Ja, also, singen beziehungsweise spielen können live und Energy. Das wären meine Punkte.
Mike, wie sieht's bei dir aus? Hast du so Gesichtspunkte, so Big Points, wo du sagst, das ist, macht ein gutes Live-Album aus?
Also ich bin ganz großer Fan von Ansagen und von also von diesem Ganzen, was du auf einem Live-Konzert einfach auch bekommst. Also wenn es die Band natürlich hergibt. Und es gibt leider Alben, wo das irgendwie ganz bewusst rausgecuttet wurde oder halt einfach nicht vorhanden ist. Zum Beispiel bei dem Ice Nine Kills Album, I Heard They Kill Live, ist kürzlich erschienen, glaube ich, 2 Jahre alt oder so. Da gibt es, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe, eigentlich fast gar keine großen Ansagen und auch das Publikum ist relativ leise gedreht und das finde ich super schade, weil eigentlich will ich das Publikum auch ein bisschen hören. Also ich will diese Stimmung haben, ich will auch dieses, es ist ja ein Moment, ein ganz bestimmter Moment ist festgehalten und ich finde es einfach, das macht so ein Konzert ja auch irgendwie ikonisch, wenn es mal einen Zwischenruf gibt oder wenn jemand interagiert mit der Band oder die Band mit jemandem bestimmten oder so, das bleibt ja einfach komplett hängen und das ist zum Beispiel bei Haste the Day ist es ganz oft so, dass an einer Stelle zum Beispiel der Shouter eine kurze Pause macht und sagt so, ey yo, nur weil ich alt und fett bin, heißt es nicht, dass ihr euch nicht bewegen könnt. Und das ist so eine geile Ansage, dass du merkst, okay, und jetzt wird der Raum explodieren. Und das ist, und dann hörst du das auch, und das wird dann durch die Mucke natürlich unterstützt und so. Mhm. Und ich finde, so ein Live-Konzert ist, wie gesagt, so ein gewisses, ein Dokument einer bestimmten Zeit. Und ich finde, das sollte es dadurch halt auch sein, durch diese ganzen Interaktionen. Das ist bei Live in Texas von Linkin Park ist es ja auch. Es ist einfach, also da würde ich sehr gerne auch nochmal ein Feature drüber schreiben. Ich hoffe, ich finde da bald endlich mal Zeit für, weil du Linkin Park zu einer ganz bestimmten Zeit einfach da festgehalten hast. Und und ich finde, das ist wieder so ein Geschichten-Storytelling-Ding irgendwie. Und das finde ich halt gerade bei Live-Alben ja super spannend.
Ist auch eine Konservierung. Du hältst einfach Momente in der Zeit fest, wo du sagst, das ist krass, das ist, ne, das ist ja auch für Nirvana zum Beispiel dann maßgeblich. Du hast sie auch in der Zeit erlebt und es wurde halt in Bild und Ton festgehalten. Und nicht nur die Songs wurden aufgenommen, sondern auch die Personen, die das einfach widerspiegeln. Und wie du Linkin Park schon gesagt hast, guck dir jetzt einfach die Live-Sachen von Linkin Park an. Live in Texas, Road to Revolution und dann One More Light. Das sind einfach drei verschiedene ja, Personen, Menschen, das sind einfach, du siehst einfach, wie die gewachsen sind, was sich verändert hat, wie diese, ne, wie sie ihren Weg bestritten haben. Und ich finde das auch, es ist ein richtiger Punkt, was du sagst, dass du einfach da eine gewisse Zeitgeschichte halt auch einfach festhältst für die Nachwelt. Und deswegen bin ich da auch, also gerade bei solchen Themen immer sehr kritisch, wenn es dann darum geht, dass Sachen nur digital sind, sag ich jetzt einfach mal. Mhm. Weil ich finde gerade bei so Live-Alben, die muss man eigentlich irgendwie als Datenträger haben oder irgendwie physisch haben, damit sie halt immer irgendwie einmal verfügbar sind. Weil jederzeit könnte irgendwer entscheiden, nehmen wir einfach runter von den Streaming-Diensten oder von den, keine Ahnung, von den digitalen Konten der Leute, ich weiß es nicht. Haben wir alles schon gesehen, ist alles schon passiert bei gewissen Sachen. Deshalb ist es da umso wichtiger, dass sowas quasi erhalten bleibt für die Nachwelt.
Ich habe einige Live-Alben auf CD hier stehen, die es auch auf den Streamdiensten nicht gibt. Also Limp Bizkit Live at Rock im Park 2001 gibt es nicht bei Spotify, meines Wissens nach.
Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe danach gesucht, gedacht, okay, Korn hat da sicherlich schon was live gemacht, Link im Park. Aber was mit Limp Bizkit? Und ich habe halt gesucht und habe da echt ernsthaft nichts gefunden. Das war ich jetzt überrascht, dass es reingeschrieben hat, dass es gibt. Ne?
Ja, das habe ich. Und das ist also auch eine witzige Story eigentlich. Bei dem Konzert geht Fred Durst irgendwann zwischen die Wellenbrecher von dem ersten und zweiten Bereich und fängt dann da halt irgendwo an zu performen. Und als ich 2009 zum ersten Mal Limp Bizkit live gesehen habe, hat er, und das habe ich halt irgendwie, warum auch immer, zu einem Typen neben mir gesagt, so, yo, das haben die halt schon mal gemacht. Mich würde nicht wundern, wenn Fred Durst hier gleich stehen würde. Und es passiert dann wirklich auf einmal, dass er bei Behind Blue Eyes auf einmal vor mir steht. So. Und für mich war Limp Bizkit damals halt wirklich eine der ganz, ganz großen Bands. Bis heute auch wenn sie über die Jahre natürlich irgendwie doch ein bisschen an ihrer Aura verloren haben. Aber damals war das für mich ein riesengroßes Ding. Auf einmal steht er vor mir und ich habe es nicht geblickt. Und das war so geil, weil ich halt irgendwie durch diese Live-DVD wusste, okay, es ist nicht unwahrscheinlich, dass der das vielleicht heute auch macht. Warum auch immer macht er das genau heute, aber er hat's getan so. Und deswegen ist dieses Album für mich auch irgendwie auch wichtig, auch wenn es musikalisch, also soundtechnisch nicht das Allerbeste ist, aber es ist auch schon ein cooles Ding. Also kann man gut kennen.
Lustigerweise habe ich genau das gleiche Situation mit Carnival. Ich hatte mir damals irgendwann vor einiger Zeit mal das erste Album von denen gekauft, Themata. Gab es nicht mehr in europäischen Gefilden, musste ich halt irgendwo aus den USA oder aus Japan rüberschippen lassen per Amazon. Da war tatsächlich eine Live-DVD mit dabei, Live at the Forum. Die gibt es so tatsächlich gar nicht. Also das wird auch in der Diskografie nicht als besonderen Punkt quasi festgehalten, sondern die ist da einfach mit. Ich habe das Ding aufgemacht, drehe auf einmal den CD-Rücken und mich so, ach, da ist ja noch eine CD. Und guck dann so, Live at the Forum, DVD, Hammer. Mhm. Und auch supergeiles Live-Album, war halt, wie gesagt, kurz nach der Themata-Veröffentlichung, da sind so ein paar Songs von Sound Awake mit drauf. Und da kommt auch nochmal die Aussage von Rodney vom letzten Mal ins Spiel, dass von der reinen musikalischen Qualität Carnival halt absolut ein Headliner-Band ist, ne, die einfach abliefern, Stimmung machen trotzdem und, ne, leider Gottes hier in Europa und ich glaube Nordamerika nicht so das Ding machen, wie sie es halt vielleicht in Australien machen, tatsächlich.
Das ist ja eigentlich auch wieder ein Punkt für CDs kaufen, weil das kriegst du selbst ja bei Schallplatten auch nicht. Aber absolut. CDs haben ja ganz gerne mal bei so einer Special Edition, was auch immer, gerade auch Slipknot oder so, ich habe da auch, ihr seht das jetzt gerade hinter mir, stehen ja so meine CDs rum, da sind so einige von diesen fetten Digipack-Dinger, Special Editions, was auch immer, wo dann irgendwie so eine extra CD ist oder DVD, aber den Krams kriegst du ja sonst nirgendwo.
Nein,
also das finde ich geil. Ich möchte, dass das so bleibt, weil Leute einfach auch anfangen sollten, sich nicht darauf, das hast du ja gerade gesagt, darauf zu verlassen, dass man das halt einfach überall immer kriegt, so für sein Zehner im Monat, sondern dass Musik ja auch einfach einen gewissen oder physische Datenträger auch einen gewissen Wert haben und da auch einen Zusatz bringen, so.
Jetzt haben wir gerade in der Zeit, in den letzten Jahren haben wir ja viel über das Thema Livestreaming gesprochen und es hat sich ja auch so eine gewisse, aus dieser Not so eine Kultur entwickelt, dass viele Bands selber live streamen oder zumindest ein Streaming-Konzert, eine Session quasi aufnehmen, was ja noch ein bisschen was anderes als ein Live-Album ist, weil sie de facto nicht vor einer Crowd spielen, vor einem Publikum, sondern sie machen das meistens in so sekludierten Räumen, festgelegtes Set, teilweise immer die gleichen Räume, kann auch schon passiert oder ist schon passiert. Sind denn Live-Alben, ich meine, wir haben klar bei alle eine Meinung für Live-Alben, sage ich jetzt einfach mal, aber sind das noch zeitgemäße Dinge? Weil du hast halt so Beispiele wie Hate 56, die ja auch, der auch ganz krass das Thema halt pusht im Hardcore-Bereich, um halt auch solche Sachen zu präservieren, damit halt sowas halt nicht einfach flöten geht. Du hast die Bands, die es mittlerweile selber machen. Ich habe als Beispiel Alpha Wolf gesehen, die haben ihren Patreon-Channel, da laden die halt von jedem Gig einen Song hoch, live, in einer hammerkrassen, in einer krassen Audioqualität, also wirklich unglaublich gut abgemischt, super geiler Schnitt, alles perfekt. Das können dann die Patreons früher sehen als die YouTube-Leute, aber die laden es dann irgendwie nach 2-3 Wochen auch auf YouTube hoch. Du hast auch das Keyrank zum Beispiel mit diesen Tiny Pit-Sachen, die ja auch besondere Sachen, immer besondere Shows sind, wo Parkway Drive irgendwie zuletzt, also nicht zuletzt, aber während ihrer Reverence-Phase irgendwie in so einer Bar spielen. Oder Knock Loose in so einer Eck, in so einem Eckladen, wo du so eine Eckbühne hast, wo du gerade so 5 Leute drauf bekommst, ne? Und natürlich auch die Festivals, die selber Streams hochladen. Also Hellfest war mit Arte ganz krass vertreten dieses Jahr. Bloodstock, Coachella ist ja auch wenn es nicht in unsere Richtung geht. So. Also de facto sind Live-Alben überhaupt noch zeitgemäß in einer Zeit, wo Videoproduktion nicht mehr diese Kosten quasi verursachen.
Mein romantisches Herz würde sagen, ja klar.
Ja klar.
Klar sind sie, haben sie noch eine gewisse Relevanz. Es ist halt immer die Frage, wie du es halt aufgebaut hast. Wenn du halt wirklich, jetzt bin ich wieder bei physischen Datenträgern, aber wenn du halt dann auch so ein kleines Booklet dazu bekommst und dann hast du halt entsprechend noch Live-Bilder und so weiter und das Ganze ist halt noch irgendwie schön aufgebaut, dann ist es für mich einfach ein Zusatz. Das haben halt, das bin ich wieder bei denen, bei Fries haben auch einige Live-Alben schon rausgebracht. Oder Live-Sachen, da kriegst du halt dann entsprechend auch wirklich Wertigkeit dazu. So. Und ich finde, ja, dann bin ich aber auch absolut bereit und habe auch Bock, mir den Krams zu holen. Auf der anderen Seite bist du natürlich jetzt auch völlig zugeschissen mit so vielen Aufnahmen und du kommst ja kaum mehr hinterher, dir das alles anzugucken. Und da ist absolut. Es halt dann irgendwie, da frage ich mich auch, ob das, ob so ein Live-Album oder eine Live-Produktion, wie auch immer, so eine professionelle, da nicht quasi auch einfach so ein, weißt du, also so eine stabile ist. Also so, dass du sagst, okay, und das ist jetzt unser Live-Album. Kannst du natürlich jetzt 1000 andere Sachen auf YouTube angucken, aber so das haben wir jetzt einfach uns zusammen geschustert und das kannst du dir jetzt angucken.
Tilo, wie ist das bei dir? Ist es ähnlich oder?
Ja, ich bin ja wahrscheinlich da sowieso jetzt die falsche Person, weil ich würde mir die Alben im Zweifel ja sowieso nicht kaufen.
Aber die DVDs.
Wenn es Live-Alben sind. Ja, DVDs genauso. Ich besitze da so wenig von im Vergleich zu normalen Longplayern irgendwie. Ja, weil mir die Sorge immer zu groß war, dass es mich enttäuscht.
Okay.
Ja.
Ja, kann ich nachvollziehen. Das ist auch so ein Ding. Deswegen höre ich mir zum Beispiel Alben lieber erstmal auf YouTube, auf Spotify an, bevor ich sage, jetzt kaufe ich sie auch. Ne? Jetzt ist das Ding, warum ich sie auch kaufen würde. Ja. Vielleicht ganz kurz, damit wir so ein bisschen zum Abschluss kommen, weil wir haben auch schon gut die Zeit vorangeschritten. Wir haben ganz gut auch was reinbekommen in der halben Stunde vom Hauptthema. Bin ich sehr stolz drauf jetzt gerade. mal ganz kurz so ihr beiden und auch ich. Welche Bands würdet ihr euch denn ein Live-Album von wünschen? Also gerade so jüngere Bands haben ja noch nicht wirklich das Geld, um ein Live-Album zu produzieren. Was wäre denn da so der Wunsch von euch oder was würdet ihr gerne mal sehen oder hören? Vielleicht, Tilo, kannst du gerne noch mal daran anknüpfen, wenn du jetzt sagst.
Ich kenne keine jüngeren Bands. ich würde spontan Holding Absence und Dayseeker einwerfen.
Ja.
Weil das, was ich von beiden bis jetzt an Footage gesehen habe, fand ich überragend. Ja, da hätte ich Bock drauf.
Mike, wie ist es bei dir?
Kontroverser Pick, weil wegen kontroverser Backstory, aber ich habe mir immer was von Brand New gewünscht. Mehrfach live gesehen, es war wirklich jedes Mal die pure. Also nicht mal, weil es alles so sauber war, aber es hat mich emotional jedes Mal wochenlang danach noch beschäftigt, weil es einfach so groß war. Und es gibt von denen leider kaum kaum gute professionelle Aufnahmen. Da hätte ich mir gewünscht, dass da noch was gekommen wäre, was jetzt wahrscheinlich nicht kommen wird. Ich glaube aber, dass, weil es mich ähnlich bewegt, wäre von Fjord, fände ich ganz toll.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, boah, ja. Leute, ich muss jetzt gerade mal, ihr habt mir jetzt beide schon die Sachen weggenommen, die ich eigentlich sagen wollte. Holding S und Fjord wäre das gewesen, aber Fjord und Holding S bin ich auch absolut dabei. Das sind so zwei Bands, ja. Aber mach mal weiter, Mike, sorry.
Ja, und ich glaube auch so, auch Turnstyle hätte ich Bock drauf, weil ich glaube, die könnten auch ganz cool so, ich sag mal, dokumentarisch, was noch so drumherum passiert. Ich glaube, die haben da auch viel zu erzählen. Title Fight, leider aktuell auch inaktiv, fände ich auch geil. Da gibt's auch auf YouTube einige coole Sachen. Da würde ich mir auch wünschen, wenn da noch mal was kommen würde. Oder auch Trash Talk. Trash Talk hat super verrückte Live-Shows.
Boah, ey, da kann ich eine Empfehlung geben. Es gibt von Boiler Room ein einziges Video, was Boiler Room ist ja für die, die es nicht kennen, ein reines DJ-Techno-Ding. Also eigentlich laden die nur Videos und Livestreams hoch von DJs und dann die Ansicht ist quasi direkt vorne am Pult, dass du den DJ siehst und die Leute hinter ihm tanzen. Es gibt ein Video von Boiler Room, was nicht in diese Kategorie fällt, und das ist von Trash Talk in Kalifornien in irgendeinem Schuppen, und die haben das Ganze mit GoPros nur aufgenommen, und das ist keine Bühne, alles auf dem Boden, die Band auf dem Boden, alle, das ist nur pures Chaos, das sind einfach 40 Minuten nur Chaos, irgendwie auch drei Trash Talk Alben in 40 Minuten gepackt, und das ist, kann ich nur empfehlen, ich pack's in die Shownotes, das ist das geilste Ding, was ich jemals gesehen habe, wirklich. Trash Talk ist eine geile Band, die können das richtig gut.
Die sind völlig abgefahren. Also völlig, das ist abgefahren. Wirklich der reine Wahnsinn, da nochmal, weil die halt auch Grenzen sprengen, ähnlich wie Turnstyle halt dann auch in den USA einfach mit Rappern irgendwie unterwegs sind und so. Und da gibt's auch von Vans, glaube ich, ein ganz cooles Ding, wo sie im House of Vans gespielt haben. Und ich glaube, weil die Jungs halt auch so verrückt sind, könnte man da auch drumherum was Cooles machen.
Ja,
ne?
ja, glaube ich auch. Für mich persönlich, da ihr mir jetzt schon zwei Picks weggenommen habt, Fjord und Holding Absence, wo ich absolut hinterstehe, tatsächlich aktuell, weil ich aber auch wieder so ein bisschen in der Phase bin, Ghost ist eine Band, ich glaube, die könnten super gut live mit einem Live-Album funktionieren, einfach für deren Aufmachung her, dieses Pompöse, ja, also die haben ja auch eine sehr pompöse Bühnenshow und Bühnenbild und sowas mit sehr vielen Leuten auf der Bühne und was da auch die, ne, also selbst die Instrumentalisten, die ja als Ghule so ein bisschen namenlos, gesichtslos unterwegs sind, haben ja super viel Charakter und das könnte ich mir super geil vorstellen, das auch als Live-Album zu hören. Ich hatte da zuletzt einen Live-Mitschnitt von Mary on the Cross gesehen, was die auf YouTube hochgeladen haben, aber nur der eine Song, und habe gedacht, das könnte, wenn daraus ein ganzes Live-Album machen, der Hammer. Das könnte ich mir echt gut geben, glaube ich, ja. Gut, Jungs, dann jetzt noch flott unsere Spotify-Liste. Gerne auch mit Vorschlägen aus Live-Alben oder Dingen, die wir besprochen haben. Ich bin gespannt. Ich erteile mal das Wort nochmal an den Thilo und hau mal raus. Was hast du dir überlegt?
Einfach, um dich zu ärgern, Live in the Loo komplett.
Komplett.
Nein. Was nehme ich denn von Live in the Loo? Until the Day I Die würde ich nehmen.
Ja.
Müsste es so geben.
Ist ja auch ein Hit, ne, von denen. Also das ist ja wirklich ein Hit von den Jungs.
Ist ein Hit. Dann hätte ich gerne von Linkin Park, von Live in Texas.
Ja.
Die Version von Pushing Me Away war immer mein Lieblingssong auf dem Album. Mhm. Und dann nehme ich noch, ein bisschen genrefremd, Wait Until Tomorrow von John Mayer. Von der Live-Platte Where the Light Is. Mm. Eine Platte, die ich jedem empfehlen möchte, der, also um klar zu machen, dass John Mayer immer schon mehr war als Your Body is a Wonderland. war für ihn kommerziell wichtig, aber wird diesem Musiker einfach nicht gerecht. Ist tatsächlich einer von wenigen Musikern, von denen ich alle Platten original besitze.
Krass.
Oh, krass. Da habe ich, glaube ich, einen Crush.
Hast du einen Crush,
ja. Sehr, sehr gutes Live-Album, weil der halt schon viel seine erfolgreichen Pop-Sachen spielt, aber auch unglaublich viel so Blues-Rock-Zeugs. Auch mit Jimi Hendrix-Cover drin und so. Und man merkt einfach auf der Platte, dass der einfach wirklich ein krass guter Musiker ist.
Ja. Okay, cool. Mike, wie sieht's aus?
Blink-182, Anthem Part 2, live in Chicago, ist ein Beweis dafür, dass Blink-182 auch eine gute Liveband sein können, wenn sie wollen und Tom nicht besoffen ist. Chris Cornell, leider gibt es nicht das Unplugged in Sweden auf Spotify, aber ich weiche mal auf eine andere Version von Wide Awake aus. Chris Cornell, einer der begnadetsten Sänger, der jemals, glaube ich, auf diesem Planeten gelebt hat, leider nicht mehr lebt, aber diese Stimme nur mit Gitarre, das ist, es ist reine Wahnsinn, glaube ich, in jeder Version, aber ich habe mal kurz reingehört in dieser Live at 6&1 Historic Synagogue in Washington, ist auch sehr, sehr gut. Und jetzt muss ich mir entscheiden, ich nehme, glaube ich, Haze Today mit 68, das ist der Opener von diesem besagten Konzert, was ich jetzt mehrfach angepriesen habe. Und es beginnt mit einem wunderbaren, sehr langen Intro und startet dann einfach volle Kanne in die Fresse rein. Und das muss man gehört haben und dann am besten einfach weiter durchhören. Ja, und das waren, glaube ich, schon drei. Das waren drei, wunderbar.
Wunderbar. Ich nehme einmal vom besagten Suicide Simon Live-Album Ending is the Beginning, so mit Schlager Memorial Show, nehme ich einmal den Song Statue of Destruction mit dem John Davey von Job for Cowboy, weil der Typ einfach mich so beeindruckt hat damals, als ich das erstmal gesehen hatte, das Album. Und der einfach mit so einer unglaublichen Wut und Brachialität diesen Song performt, ja, einfach beeindruckend, immer noch heute für mich, für als Sänger. Dann von dem Bring Me the Horizon Live at the Royal Albert Hall, das Ding It Never Ends, vom Album There's a Hell, Believe Me, I See It, There's a Heaven, Let's Keep the Secret, weil der auch schon in der Originalversion mit Chören und sehr viel orchestral quasi arbeitet, aber halt nochmal ganz anders rüberkommt, wenn du wirklich ein Orchester da sitzen hast und einen ganzen Chor. Ballert einfach nochmal ganz anders. Und ich würde am liebsten noch irgendwas von dem Killswitch Set This World Ablaze packen, aber es gibt leider nichts mehr auf Spotify oder sonst irgendwo. Das ist leider überall runtergenommen worden. Deswegen nehme ich einen Song, der kein Live-Album ist, wo ich aber eine Band mit schaute. wer Affiance kennt oder mal von Affiance gehört hat, ich bin ein großer Fan von dieser Band, nie wirklich groß geworden hier in Europa, aber waren auch einmal hier und in den USA haben sie ein bisschen die Runde gemacht. Haben einen super distinctive Sänger mit einer sehr hohen Stimme einfach, die sehr, sehr gut kommt. Und die haben sich jetzt nochmal neu erfunden mit einem anderen Bandnamen. Knight Rider heißen die, machen jetzt so eine lustige Mischung aus 80s Synthi und Metalcore. Finde ich super geil, passt wunderbar. Und die haben auch diese tollen Anzüge an mit den Rollkragenpullis drunter in den Videos. Da ist übrigens auch der Drummer, aktuelle Drummer von Ice Nine Kills mit dabei. Der war nämlich früher bei Affiance und hat dann in der Zeit, wo sie gerade mal Pause gemacht haben, dann bei Ice Nine Kills angefangen. Und jetzt ist er aber auch bei der neuen Projekt dabei, was quasi die gleiche Band ist. Und genau. Collar heißt der Song von Knight Rider und der kommt auch noch mit hinzu. Gut, Jungs, jetzt haben wir es geschafft. Noch in time, würde ich jetzt fast schon sagen.
Ja, sieht gut aus.
Ich hatte sehr viel Spaß mit euch heute. Ich finde das ein gutes Thema. Das können wir auch gerne noch mal irgendwann aufgreifen und noch ein bisschen länger ziehen. Gerade mit diesen Unplugged-Geschichten, finde ich, kann man sehr viel draus machen. Kurz bevor ich das Schlusswort abgebe, noch mal an die Leute. Bleibt uns gerne gewogen auf den Social-Media-Plattformen, Instagram. Schreibt uns gerne da. Wir haben ja immer unsere Sonntagsfrage, die heute rausgegangen ist, an dem Sonntag am 16., glaube ich, haben wir heute. Schaut da mal rein, vielleicht könnt ihr dann ein bisschen Input geben zu uns. Sagt uns gerne, was ihr noch von uns hören wollt, welche Themen ihr besprochen haben möchtet. Und das Schlusswort gebe ich an dieser Stelle gerne an den Mike. Bitteschön.
Dankeschön. Leute, ihr könnt uns übrigens auch bewerten. Ich habe gesehen, bei Spotify hat irgendjemand keine 5 Sterne gegeben.
Das finden wir raus.
Ich auch gesehen.
Leute,
ich auch gesehen.
Das finden wir raus.
Das war jemand von Facebook.
Wir haben nur noch 4,9. Ich möchte wieder auf glatte 5. Kommen wir jemals auf 5 zurück? Ich weiß es nicht. Aber ey, wenn euch das hier gefällt, was wir hier tun, dann, wo auch immer ihr uns immer hört, da könnt ihr bestimmt eine Bewertung abgeben. Macht das doch mal einfach. Also, wenn ihr das richtig gut findet, gebt doch gerne 5 Sterne. Das sehen wir gerne. Das haben schon einige Leute gemacht. Wir finden das immer sehr, sehr interessant. Lin, wir haben ja in Hamburg auch jemanden gefunden, der uns sehr gerne hört. Und
Grüße gehen raus an Emmy. Ich finde, den können wir mal kurz erwähnen.
Emmy, nicht Emmy. Du hast den ganzen Abend Emmy gesagt.
Habe ich den ganzen Abend Emmy gesagt?
Ja. Grüße an Emmy.
Emmy, sorry.
sehr, ich find's jedes Mal richtig geil, einfach Leute auch in echt zu sehen, die sagen, dass sie uns hören. Und es ist, also ich, wie wir schon mehrfach gesagt haben, wir sitzen hier, nehmen das immer auf. Aber diese echten Begegnungen mit Menschen, die sich das anhören, finde ich toll. Deswegen macht euch gerne bemerkbar. Wir freuen uns wie immer wie kleine Kinder, wenn sowas passiert. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.